50 Folgen Zart und Bitter. Das ist geil.
Zart und Bitter. Super bla bla. 50 Folgen. Mit Liebe gemacht. Das ist so geil. So geil. Ihr seid so geil. Dankeschön, bitteschön.
Ja, dankeschön, bitteschön, gern geschehen. Hier ist Zart und Bitter. Mich und Stefan sind zurück zur 50. Folge von Zart und Bitter. Die große Jubiläumsausgabe. Hi Stefan.
Ja, hi Micha. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Heute wird's super fresh. Entspann dich. Füße auf den Tisch.
Ja, bist du locker drauf? Du bist entspannt, weil du hast eben schon meditiert und du bist hier durch die Wohnung rumgetigert, hast Dehnübungen gemacht, hast Atemübungen gemacht. Du bist ein bisschen aufgeregt, kann man zugeben, oder?
Ja, wir haben, das ist ja 50. Folge und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt und haben tatsächlich einen echt coolen Gast bekommen. Ja. Der ist auch schon da.
Wir haben einen Gast bekommen? Wirklich?
Ja, der ist da. Ah. Der sitzt auch wirklich leibhaftig hier. Wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Gäste in der Sendung, aber die waren da so zugeschaltet über Handy. Ach so. Irgendwie. Das hat sich teilweise angehört, als würden die auf der dunklen Seite des Mondes über so einen Satelliten mit uns durch so einen Joghurtbecher kommunizieren. Aber jetzt ist er wirklich leibhaftig da, das heißt in bester Tonqualität.
Wir haben ja auch so eine kleine Maschine stehen, dass das ja noch besser läuft, genau. Mit Gast und allem. Ne?
Ja, wir haben uns ein extra Podcast-Gerät gekauft, hier mit so schönen Pads.
Aber das haben wir doch gesponsert bekommen, oder?
Ehrlich?
Das hast du doch nicht extra gekauft, oder?
Nö. Wer würde uns denn sponsern?
Wir sind doch
Seitenbacher oder was? Seitenbacher oder was?
Ja, von mir aus.
Würstchen oder was?
Hast du das wirklich gekauft, Geld für ausgegeben?
ja, aber vielleicht, man hat ja 30 Tage Rücksendung. Ja,
da können wir noch einen Deal.
Also wir haben uns überlegt, wir nehmen hier 3 Folgen auf und dann wird das Ganze wieder zurückgeschickt.
Ja,
und dann Geld zurück und dann hat sich das gelohnt. Ne?
Irgendwie so querfinanziert wird das.
Ja,
ne?
Coole Sache. So.
Ja, wollen wir unseren Gast mal so ein bisschen in die Sendung reinholen? Ich gucke auch mal rüber, ich kann ihm in die Augen sehen.
Yeah.
Er lächelt.
Ja, das würde ich sagen. Wir stellen uns, wir haben uns auch was überlegt.
Wir haben einen Spieler, ne?
Ja, einen Spieler und wir stellen ihn kurz vor.
Okay, alles klar, lass mal rein. Klar.
Der heutige Gast bei Zart und Bitter ist ein wahrer Tausendsassal und eine feste Größe im rheinischen Karneval. Aber ihn darauf zu reduzieren, wäre vermessen. Er ist Kabarettist, Komiker, Komponist und Preisträger des Goldenen Besens. Unser werter Gast spricht fließend Luganda, eine der 39 verschiedenen indigenen Sprachen aus Uganda. Wir wollen mit ihm über Lampenfieber, Vorbilder und seine Begegnung mit Herbert Reul sprechen. Begrüßen wir mit einem freundlichen Sanjuse Okukulaba unseren Gast Dave Davis.
Sanjuse Okukulaba.
War das richtig?
Es war richtig, aber falsch betont. Ich musste jetzt gerade dekodieren, so wie beim Mossad, aber ich bin da ganz gut. Sanjuse Okukulaba.
Also herzlich willkommen, konnte man schon
das
so ein bisschen...
Das heißt, also wortwörtlich, ich bin froh, dich zu sehen.
Ah, ich habe es bei Google...
Aber hallo, ihr habt euch mal richtig...
Ja, ey, 50. Folge, du bist der Stargast hier in unserer Sendung.
Erstmal, hallo, wer ist der Sprecher? Das ist ein Bekannter?
Ja, das ist ein bekannter Sprecher.
Ja, das ist der Hausmeister hier. Ne?
so
ähnlich.
Auf dem
Flur gesehen.
So ähnlich.
Ja, hallo.
Sanjusio Kulaba, ja, Webale. Webale heißt Danke.
Ja. Gern geschehen. Danke, dass du bei uns hier in der Sendung bist, dass du die Einladung angenommen hast. Wir sind ja schon seit Jahren sind wir eigentlich am Graben an dir und wollen dich mal hier bei uns in die Sendung. Stefans Idee war das, dich einzuladen. Und mein Agent sagte dann,
komm, weißt du, jetzt musst du mal dahin. Er kann das einfach nicht mehr ertragen. Sein Anrufbeantworter ist voll gelabert.
Ich muss ja zugeben, ich war am Anfang etwas dagegen, weil ich hatte Verlustängste. Weil das war ja schon bei Folge 7 oder 8 hat Stefan ja schon vorgeschlagen, mal Dave Davis einzuladen. Ich habe gesagt, nein, bitte nicht, ich möchte das nicht. Wegen Verlustängsten. Ich
Verlustängste?
Gedacht, ja, ich dachte, Stefan wollte mich aus der Sendung raushaben.
Ah, okay, ja, okay. Er dachte dann, ich würde, irgendwann hieß mir nicht mehr Zart und Bitter, sondern irgendwie Zart und Dave oder sowas.
Genau.
Das, ich dachte, wenn ich einmal, wenn du einmal hier bei uns in der Sendung, dann ist Ende mit mir. Ab der Folge. Also bin ich raus.
Muss auch sagen, Stefan, ich finde, jetzt wäre es auch ein guter Zeitpunkt, dass wir das jetzt auch ihm sagen.
Ich habe alle Passwörter geändert.
Das ist deine letzte Sendung.
Stefan, ich habe alle Passwörter geändert, vorher noch bei Spotify. Ich sitze fest im Sattel. Mich kriegt man hier nicht raus. Man muss mich totschlagen, um mich bei Zart und Bitter rauszukriegen.
Okay, wollen wir mal schauen, wie es läuft heute. Ja. Du hast ja Fragen überlegt, oder, Micha? Wir haben uns hier Fragen überlegt.
Dave, wie geht's dir eigentlich? Du bist ja jetzt eben angekommen, du hast einen Kaffee bekommen, du hast einen Schokocroissant bekommen, hast leider noch nicht reingebissen.
Nee, weil ich habe mich jetzt erstmal an den Kaffee gemacht und der ist tatsächlich gut.
Ja?
Ja, doch. Sonst kriegt man ja mal eine bodenlose Frechheit irgendwie
angekommen. Hattest gerade vorher gesagt, du hättest ganz bestimmten Kaffee brauchst du morgens.
Ja, genau. Und zwar, ich habe so meinen Stammkaffee.
Ja.
Und da muss ich tatsächlich hin und alles andere ist...
Ist hier in Bonn, muss man dazu sagen.
Ja, genau. Das,
für unsere Hörer in Österreich und,
genau, und in Simbabwe.
Und Los Angeles. Und
genau. Ey, ja. Chongping. ist tatsächlich so. Also, der ist schon ziemlich geil.
Also für unsere.
Also ich denke, das ist so Liquid Ecstasy oder Crystal Meth.
Ehrlich?
Und ich trinke den und dann stellt sich tatsächlich nach ein paar Minuten so eine kleine Euphorie ein.
Ja.
Und das brauche ich tatsächlich. Und der Weg dorthin, das ist ja das Dumme, der Weg dorthin ist gerade so lang, dass es sich nicht lohnt, den mit nach Hause zu nehmen.
Ne? Okay.
Und also muss ich da immer hinfahren und ich passe nicht mein Leben, aber es ist tatsächlich so, dass ich dann gucke, dass ich da entsprechend lang fahre. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch eine eigene Maschine, die steht allerdings im Büro. Das ist so eine zweiköpfige, die habe ich geschenkt bekommen, habe die mir bearbeitet und die steht jetzt im Büro. Habe dort auch ein Barista-Kurs gemacht?
Im Büro.
Nein, im Büro. Nein, Quatsch. Genau. Also wo ich den Kaffee halt hole.
Ja.
Ist ja auch kein großes Geheimnis, Black Coffee Pharmacy.
Ja. Ich kenne den Kaffee auch. Ich finde den auch gut, aber ich kann da nicht so die Nuancen rausschmecken. Also wenn ich dann in ein anderes Hipster-Café gehe, also ich nenne es mal ein bisschen Hipster-Café, schmeckt der für mich ähnlich. Also ich kann da also so krasse, vielleicht habe ich da auch nicht so die Geschmacksnerven.
Ist vielleicht nicht so sensibel, weißt du?
Ja.
Ich bin so kulinarisch einfach sehr...
Ach so, okay. Das kann
meine Rezeptoren sind da einfach sehr...
Vielleicht hast du auch einfach zu wenig Drogen in deinem Leben genommen. Also sprich Alltagsdrogen, Alkohol und Zigaretten. Du rauchst ja auch nicht, ne? Oder?
Nein. Also ich hab früher geraucht, also ich glaube so bis,
Echt, du hast mal geraucht?
Als ich bis 25, glaube ich.
So richtig oder so Partyraucher?
Ich habe bis ich glaube ich 25 war ich richtiger Raucher.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie gedacht, also ich hatte, ich glaube jeder Nichtraucher hat das mal gehabt, irgendwann mal, dass man irgendwie zu viel hatte. Ich weiß noch, ich hatte irgendwie zu viel Wein.
Ja.
Und zu viel Kippen geraucht und bin morgens aufgewacht und mein Hirn hat sich angefühlt als, kennst du das, wenn so Zauberer die blonde Frau irgendwie in so einen Kasten stecken und dann mit so Scheiben da so durch?
Zersägen?
Ja, so, nicht zersägen, aber die haben dann so
Teilen.
Stütze. Genau, und dann machen die dann immer so große Metall, so wie so Guillotine-Scheiben da rein. Und so hat sich mein Hirn angefühlt. Und
gerädert.
Da 85 Dinger drin. Und dann dachte ich, so. Jetzt nicht mehr. Und dann habe ich auch dieses Buch gelesen.
Endlich also quasi Nichtraucher. So ein traumatisches Erlebnis. Ja. Einfach
dieses,
so.
Genau, und dieses klassische Buch Endlich Nichtraucher von
Carr.
Alan Carr.
Der übrigens gerade an Lungenkrebs gestorben ist.
Der auch an Lungenkrebs gestorben ist. Ne?
Oh.
Das Geile an dem Buch ist ja, der sagt, du sollst bloß nicht aufhören, während du das Buch liest. Du sollst weiter rauchen. Und irgendwann stellst du das von selber ein. Und das war bei mir...
Übrigens, die quarzen ja auch im Kurs. Ne? Dieses Rauchen ist erlaubt.
Du sollst ja weiter rauchen.
Ja,
und irgendwann stellst du das tatsächlich ein, dass du dann irgendwie... keinen Bock mehr hast und mir hat das geholfen.
Ja?
Ja, also es ist kein Voodoo oder sowas, ne?
Ja, ja.
Und dann war es so, dass ich dann nach einer großen Weile dann gedacht habe, ach komm, beim Feiern, ne?
Ja.
Und dann war es einfach so, dass ich dann irgendwann mal, wenn ich voll war wie ein russischer Elternabend, dann habe ich dann hier und da mal eine geraucht und aber dann, nee, wird es einfach. Ich habe einfach mein Elend bemerkt.
Ja, ja.
Wie ich stand dann neben mir und dachte, sag mal, das bist du nicht.
Es ist eigentlich so zerstörerisch.
Stark genug, eben, genau.
Ja, mit 20 steckt man das ja auch alles so weg, ne? So zwei Packungen am Abend, na und irgendwie.
Genau.
Aber ich habe das auch das letzte Mal irgendwie mit, glaube ich, 30 gemacht und danach habe ich gemerkt, so, boah, wenn ich
das jetzt auch schon 25 Jahre her, ne?
Ja, fühlt sich jedenfalls so an.
Nee, aber was ich interessant finde und das Interessante ist ja, was ich so für mich so feststelle, dass wir Menschen absolut nicht rational sind. Ne? Also wir hier in Europa, wir sind ja sehr auf Ratio aus und verpönen so ein bisschen alle Naturvölker oder was auch immer. Aber letzten Endes ist so meine Erkenntnis, dass wir überhaupt keine rationalen Wesen, sondern wir entscheiden absolut aus dem Bauch heraus. Ich meine, die Werbung bestätigt das ja. Ich meine, du siehst da 1000 Bilder, wie Menschen so ein Schäferhund großes Geschwür am Hals haben und wir rauchen trotzdem weiter. Also ja. Wir sind da gar nicht null rational.
Und dann vor allem noch Ärzte, die rauchen ja auch.
Ja, Ärzte auch, ne? Genau. Und das bestätigt ja meine These. Ja. Und man braucht tatsächlich andere Ansätze, um davon wegzukommen. Also du musst einen triftigen Grund haben. Ja. Ne? Und viele Leute sagen zum Beispiel, dass die Kinder gesagt haben, hey Papa, ich möchte, dass du zumindest bei meiner Hochzeit dabei bist, weißt du?
Ja, ja.
Und dann
es klingt jetzt ein bisschen
so bewusst und hören dann sofort auf.
Ne? Also für mich geht's zwei.
Oder ganz kurz, ein Bekannter von mir, ich war in einer Coverband und das ist der Gitarrist gewesen, und unser Schlagzeuger ist tatsächlich gestorben. Gut aussehender Typ, ich glaube, wie alt war der? 55. Und hat einen Schlaganfall und also er Krebs wurde diagnostiziert. Und als er dann im Krankenhaus, der kippte um in der Dusche, und als er im Krankenhaus war, hat man festgestellt, es war ein Schlaganfall und der hat halt Lungenkrebs gehabt. Und dann ging das auch relativ schnell.
Mit 55? Mhm. Hat er so viel geraucht oder was?
Der hat mega viel geraucht. Also ganz ehrlich, wir haben...
Aber ich meine, überleg dir mal, 55, wie viel hätten wir dann noch? Wir hätten ja noch ein paar Jahre.
So, und wir haben geprobt und im Proberaum war es echt so, er hatte ein eigenes Haus. Und nebendran gab es halt Leute, die das immer zu laut fanden, also haben wir alles immer zugemacht und habe ich gesagt, Leute, irgendwann, das geht einfach nicht mehr. Also ich kam aus der Probe und ich habe gerochen wie so ein Röststick, weißt du, und das ist das Ding. Und ich finde es auch ganz schön, dass es das grundsätzlich nicht mehr gibt. Ich kann mich erinnern, mein erstes Programm habe ich zum Beispiel in Bonn Goldbraun geschrieben. Da gab es ja noch kennt ihr noch diese kleinen...
Zum Café oder was?
Ne? Ja, genau. Ja. Gibt es diese kleinen wie hießen diese kleinen
Netbooks? Die hießen Netbooks, ja.
Netbooks, ja. Genau. Auf so einem kleinen Ding habe ich mein erstes Programm geschrieben. Was, und da durfte man, das weißt du noch, so als die Internetverbindungen schneller wurden und WLAN.
War mal
so,
cool eine Zeit lang mit sowas rumzulaufen.
Ja, und nee, es war praktisch. Konntest du halt so in deine Hosentasche packen.
Aber ist verschwunden, komplett.
Ja, weil keine Ahnung warum. Also,
ja, die waren langsam, dass die selber kacke.
Weil die Smartphones besser geworden sind. Ne? Deswegen.
Oder waren das diese Teile, wo du so mit so einem Stift den da so rausgeholt hast und da so drauf?
Das gibt es immer noch, Stefan.
Echt?
Ja.
Genau. Weil die fand ich so mega peinlich. Was soll das?
Also, da saß ich halt und das war völlig normal, dass du reingingst und dass da Qualm war.
Mhm.
Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ich kenne das sogar noch, ihr seid ja jünger als ich, dass du in den Zug einsteigst und es gab das Raucherabteil.
Mhm.
Da bist du durch. Krass. Und du warst wirklich so wie so eine Bockwurst auf dem Webergrill.
Ja. Gab Raucherkino, gab es auch.
Ja.
Im Büro.
Ich erzähle das heute mal einem 19-Jährigen. Die raffen das gar nicht. Ja.
Und also ich weiß noch, auch gesagt, wie war das? Da habe ich auch auf der Bühne auch gesagt, dass diese Bilder, diese Schockbilder, letzten Endes nichts bringen. Also hier ein praktisches Beispiel, guck mal, der Mann von Jens Spahn, der hat ja auch bestimmt ein Foto vom Jens in seinem Portemonnaie und der kommt ja auch jeden Abend wieder nach Hause. Also von daher können diese Bilder ja nicht so viel.
Du, Dave, ähnlich wie der Witz, wo ein Typ Zyankali in der Apotheke kaufen will, ne?
Den kenn ich nicht.
Und da kennst du nicht? Und dann sagt er so, pass mal, da brauchen sie mal ein Rezept für, ne? Geht er an sein Portemonnaie, holt ein Foto raus von seiner Frau und sagt, hab ein Rezept. Nee, jetzt hab's wieder durcheinander
gemacht. Egal, aber
nein, Moment, die Pointe war,
ich verstehe.
Ich find,
doch, das ist doch gut.
Aber
ich finde den super. Also das Bild von seiner Frau.
Das ja, ist bringt, nee, war irgendwie, er holt das Bild von seiner Frau und sagt, sie haben ein Rezept dabei, alles klar. Also so irgendwie so. Also ein Uraltwitz.
Du, Dave, ich wollte aber, bevor wir so richtig einsteigen mit allem möglichen,
wir sind ja bei Zart und Bitter.
Ja, aber ich wollte dich so ein bisschen abholen und ich wollte auch unsere Hörer abholen. Ja. Also wir haben hier Dave Davis sitzen, man kennt dich auch, du bist deutschlandweit bekannt, du hast schon zahlreiche Comedy-Auftritte gemacht vom Quatsch-Comedy-Club und TV Total. Und man kannte dich damals als, du hast diese Mutombo-Figur erfunden und bist damit aufgetreten, hast dich dann ein bisschen aber dann emanzipiert von dem. Ich glaube, seit einigen Jahren machst du den auch nicht mehr.
Also weniger emanzipiert, sondern ich wollte einfach mal was anderes machen.
Wie kamst du denn auf den oder hast du gesagt, ich mach den jetzt einfach, um euch zu zeigen, den kann kein anderer nachmachen, also mache ich den eben nach.
Also es war so, ich hatte tatsächlich, das darf man auch keinem erzählen, ich kannte diesen Begriff Bucketlist nicht.
Bucketlist, was heißt das denn? Das ich kenne jetzt selber Liste, nicht.
Die du machst mit Dingen, die du machen möchtest, bevor du stirbst.
Ach so.
Und
so
ich hatte das irgendwann mal tatsächlich gesehen. Ich weiß nicht, ich weiß bis heute nicht. Jedes Mal im Interview sage ich, ich muss das mal googeln. Also ich meine, ja. Es wäre Thomas D. oder Jürgen Vogel gewesen. Einer von beiden.
Die sehen sich auch ein bisschen ähnlich.
Die sehen sich voll ähnlich. Ja. Also ich finde, Weiße, ihr seht sowieso alle. Ich mache das bei euch nur über Geruch. So.
Und über die Zähne.
Genau.
Dadurch hast du Jürgen Vogel und Thomas D.
Genau.
Auseinandergehalten.
Ist ja fast gleich. Ne? Dentales Dresden ist das ja, ne? Dresden 45 als Gebiss. Nein, Jürgen Vogel, super, super Schauspieler, super Kerl.
Hat mal Ötzi gespielt.
Was hat er gespielt?
Ötzi. Den,
der Jürgen Vogel hat Ötzi gespielt? Ja,
wegen seiner Zähne oder was?
Das hat ihm wahrscheinlich auch geholfen. Hat auf jeden Fall nicht. Er hat den wirklich gespielt.
Obwohl, ja, ich erinnere mich, das stimmt. Da hatte ich eine Vorschau gesehen. Und ich dachte, es wäre erst so ein Comedy, so Switch oder irgend sowas. Okay,
aber es war tatsächlich.
Ja, aber das war ein ernster Film. Ach, du ja, der hat ernsthaft Ötzi gespielt, ja.
Also ich habe auch, also was Schauspieler angeht, wo man sagt, krass. Ich habe irgendwann mal, kam ich nach Hause irgendwie ganz spät, habe noch keine Comedy gemacht. Und dann habe ich hier von Guido Walz, der
Friseur?
Nee.
Christoph Walz, genau. Der Schauspieler.
Das ist eben, genau, Christoph Walz, ich verwechsel das auch immer. Ja, ja. Habe ich einen Film gesehen, da hat der, glaube ich, Roy Black gespielt.
Mhm.
Und
die Roy Black Story.
Genau, und ich habe mir das angeguckt.
Auf RTL.
Genau, und ich habe mir das angeguckt, also ich jetzt komplett, ne, kam nach Hause spät, Fernsehen, und ich dachte, krass irgendwie. Und dann dachte ich, so sind halt deutsche Filme irgendwie. Irgendwie konnte ich damit nichts anfangen. Mhm. Und dann habe ich den halt gesehen in den anderen Filmen mit Tarantino und dachte, siehst du mal, wie anders es kommen kann. Ne? Also der Typ hat einfach seine Chancen durchgezogen und hat sich da durch diese Dinger gequält, sage ich mal. Und man konnte gar nicht sehen, was für ein vielseitiger, cooler Typ das ist. Weißt du?
Der wurde ja diese Schlagerrolle gepresst. Ne?
Absolut.
Und war dann total unglücklich.
Und ich finde,
hat er nicht auch dann am Ende sich umgebracht?
Nein, ist am Schlaganfall gestorben.
Nicht der Christoph Walz.
Roy Black.
Nee, Roy Black war das.
Hat sich nicht umgebracht, ist gestorben am Schlaganfall oder sowas.
Das war Rex Gildo, der ist aus dem Fenster gesprungen. Ja. Nee, das Ding ist dann siehst du mal, wie was da alles so teilweise drinsteckt in den ganzen Schauspielern. Nur, es gibt so gewisse Bilder im Kopf, im deutschen Fernsehen teilweise, ne? So eine blonde Frau zum Beispiel, die eine sehr weibliche Figur hat, die wird selten Ärztin, weißt du, und wenn dann nur im Comedy-Bereich.
Veronika Ferris.
So, wenn du eine ernsthafte Ärztin haben willst, dann muss die schlank sein, dann muss es so eine Furtwängler sein, weißt du. Mhm. Wohingegen so gewisse Bilder, oder wenn ein Schwarzer auftaucht im Fernsehen, dann der ist zum Beispiel, ja, der ist irgendwo in der Familie drin, dann ist es selten ein ganz Schwarzer. Dann ist es eher ein hellerer. Ja. Wenn, wie zum Beispiel in diesem Film, wo irgendwie Deutsch hier mit
Lauterbach,
wo die so einen Flüchtling aufnehmen. Ja. In dem Fall darf es dann ein dunkler, richtig Schwarzer sein, weil dann sind es ja die Asylanten. Weil es ist dann so tatsächlich Trennung. Und dann kommen wir direkt auch zu dem Thema, wie ich zu Mutombo gekommen bin. Also ich hatte tatsächlich eine Bucketlist, ne, und habe mir tatsächlich aufgeschrieben, 10 Dinge, die ich machen möchte, bevor ich sterbe. Das hat halt dieserjenige, entweder Jürgen Vogel oder Thomas D. halt gemacht, auf dem Bierdeckel. Das fand ich halt irgendwie klasse. Und dachte tatsächlich, hey, du hast so viele Dinge gemacht und du willst nicht als Konjunktivexistenz enden, dass du immer sagst, hätte Mopedkette. Und dann habe ich tatsächlich 10 Dinge aufgeschrieben, die ich gerne machen würde. Habe aber dann auch 2 Sachen aufgeschrieben, die ich schon gemacht habe, um Momentum zu entwickeln. Bungee-Jumpen und vom Zehner springen. Mhm. Und unter anderem stand da halt letzten Endes, dass ich ein Konzert geben möchte, also ein eigenes Album und damit auftreten möchte.
Damals hattest du ja schon Musik gemacht, ne?
Genau. Also
das machst du ja schon ewig.
Ich habe so, aber mehr recht als schlecht. Also schon finde ich gut, aber nie so, dass ich jetzt davon irgendwie hätte leben können. Also so, dass ich jetzt irgendwie richtig fett davon leben kann, konnte. Und also ein Konzert und einmal mein komödiantisches Talent wollte ich mal ausprobieren. Und dann hatte ich halt eine Situation, wo ich halt mit Freunden irgendwie zusammenstand und die haben sich halt die Bäuche irgendwie vor Lachen festgehalten. Dann dachte ich, ey, du musst es tatsächlich mal auf die Bühne. Und dann habe ich mich hier in Bonn bei der Pauke, gab es so eine offene Bühne, habe mich angemeldet. Und
wann war das so ungefähr? 2000?
Es war 2000, kann ich dir sagen, es war 2006, habe ich mich angemeldet. Es war im Oktober, glaube ich. Nee, ich glaube, das war irgendwie so Anfang des Jahres. Ende 2006, Anfang 2007 habe ich mich angemeldet und da hatte ich irgendwie, ich glaube, einen Monat oder 2 irgendwie Zeit.
Mhm. Und das war dein erster Gig?
Genau.
Überhaupt auf der Bühne. In dieser Pauke, weil ich kann mich daran erinnern. Du kannst dich wahrscheinlich gar nicht daran erinnern, aber ich war da mal und hab dich auf der Bühne gesehen.
Das kann sein.
Weiß ich noch.
Ich war, glaube ich, noch zweiter Mal da.
Ja, ja, und dann dachte ich so, ach, guck mal hier, den kenne ich doch irgendwie so aus Bonn und so. Und dann warst du da auf der Bühne?
Genau, also dann war es so, dass ich dann halt.
Aber damals konnte man schon merken, so, boah, der hebt sich krass ab von den anderen, weil das waren alles so Anfänger.
Ja. Ja, danke, danke. Ja,
fand ich schon. Also das hat auch direkt hat man irgendwie auch, ne? Das Publikum hat auch irgendwie so ein bisschen anders reagiert, hat man schon gemerkt, so, wow, krass.
Also es war so, dass ich dann eben 10 Minuten Zeit hatte.
Und du bist da auch dann als Mutombo.
Genau, und dann war es nämlich so, dass ich überlegt habe, was machst du jetzt, ne? Und dann war es so, dass ich immer schon Bezug zu Dialekten hatte, also ich lieb halt Sprache. Wie man das dem am Mikro hören kann, so, ich finde Sprache voll wichtig, so, Digga. Und dein Mikro ist voll stabil, Alter, das ist so. Nee, also ich finde Sprache ist halt, ich habe halt einen Bezug dazu und ich mag halt Dialekte und
Wortwitz machst du ja auch.
Ich mag gerne das raushören und dann habe ich auch direkt den Ehrgeiz, das irgendwie nachzumachen. Wie muss man den Mund formen, um das halt hinzukriegen?
Finde ich total schwer an der Stelle nur. Ich habe mal versucht, ich arbeite ja auch ein bisschen im Radio da und habe mal versucht, eine Zeit lang so ein paar Leute nachzumachen. So dachte ich, das macht doch jeder. So irgendwie Udo Lindenberg oder sowas. Kann ich nicht. Habe ich stundenlang versucht.
Nee, Stefan, du
bei mir, guck mal, bei mir hört sich das irgendwie gut. Wird so scheiße.
Ja, also es gibt halt, also ich glaube, es gibt dann eine ganz bestimmte Stimmlage und Stimmfarbe, wo du natürlich dann so eine generelle Formanten abdeckst und dann fällt es halt leichter.
Ja, Max Giermann hat mal gesagt, der fängt erst an, so mit dem Körper zu arbeiten.
Hilft doch.
Gar nicht mit der Stimme, sondern macht erstmal so den Körper und so und sucht sich dann immer so ganz in ganz entscheidende Wörter raus, die benutzen. Ja,
genau, eben so Signale. Und
dann, so Signalwörter.
Genau, und so sage ich auch, ich spreche auch signalbayerisch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mittlerweile ist es so, dass teilweise manche Leute mich fragen, ob ich dort auch geboren bin, weil ich weiß noch, ich bin im Schlachthof in München aufgetreten und wollte mit dem Wagen wegfahren, hatte da einen Mietwagen, Sixt, und da war halt ein M drauf, ne? Dann haben die tatsächlich gedacht, ich wäre aus Bayern und die haben einfach gedacht, gut, der hat einfach nur einen anderen Dialekt, vielleicht ist er halt aus einer anderen Region irgendwo.
Haben die denn nicht dein Bayerisch entlarvt? So echte Bayern, die entlarven doch dein Bayerisch.
Signalbayerisch, was meinst du damit?
Das meine ich ja, also du gehst auf Kehle. Du suchst dir die wesentlichen Punkte, das, was Max Giermann sagt, du suchst dir die.
Und dabei bleibst du dann. Nee, knallhart. Aber
genau. Und diese Dinger, zum Beispiel, ne, boah, und so, ne, wenn du ein Ossi nachmachen möchtest, dann nimmst du natürlich die Sachen, die dafür markant sind. Ne? Also das Öl zum Beispiel, und da gibt oder das G, es gibt halt Sachen, die.
Und das Wort
oder T, Tajan Tüjan, weißt du, so, Tajan Tüjan. Du sagst nicht Tücher, sondern Tüjan, weißt du?
Okay.
Oder Tüjan. Ein Tiro. Und solche Sachen penetrierst du halt. Und dann hat das dem für einen Außenstehenden, der es nicht kennt, eben die Signalwirkung. Der sagt, das ist es.
Oder kannst du eigentlich auch
holländisch? Oder wenn du Merkel nachmachst. Ja. Die Frau Merkel hat immer die Zunge so ein bisschen so, spatzen.
So geht das also. Genau. Okay, danke für den
Tipp. Und beim Holländer musst du ja ein bisschen platt reden, so prachtig, verpieseling auf der Pismatjes. Ja. So. Also, um auf die Sache
zu kommen. Hast du dir das eigentlich selber beigebracht?
Ich hatte keine Freunde und viel Zeit. Nein, Quatsch. Okay. Also um den Bogen zu spannen, ich habe einen deutschen Pass, der Bogen, der rote Faden, verstehst du? Das ist der Deutsche, mag das. Ja. Geradeaus, nicht rechts und nicht längs, sondern Untergang. Und
wir verlieren immer den roten Faden, ne, Micha?
Und,
wir sind okay. Nee, erzähl weiter.
Und dann habe ich halt überlegt, was willst du machen? Und damals gab es halt Kaya und Bülent, das waren so die großen Leute und Atze Schröder.
Ja.
War ja eine ganz andere Zeit und
ist Atze dein Vorbild?
Atze ist ein sehr, sehr unglaublich sympathischer Typ.
Ich habe ihn
auch tatsächlich auch offstage.
Aber es heißt doch immer, der haut einen auf die Fresse.
Null.
So. Irgendwie in der Bar hätte der mal.
Ja, das war gerade Nils Ruf, glaube ich.
Das muss jetzt nicht unsympathisch sein, wenn man mal
einen auf die Fresse haut, ja.
Also ich weiß es nicht, er wird wohl seine Gründe gehabt haben, aber wie ich ihn kennengelernt habe, ein wirklich sehr grundsympathischer Typ, der. Also ich, wirklich, toller Kollege.
Auch wenn man ihn im Fernsehen sieht, zum Beispiel hier in der Quiz-Sendung, da glänzt er immer, der kennt sich wirklich ziemlich gut aus. Und bei Markus Lanz, der eigentlich schon ein legendärer Auftritt so von einem halben Jahr.
Fand ich klasse.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen.
Ne? Was für eine Haltung der da gab. Ja. Na, das muss man wirklich sagen.
Und natürlich seine Bühnenfigur.
Ja,
also er verschmilzt ja mit der Bühnenfigur.
Das musst du erstmal hinkriegen, dass du diesen Punkt hast.
Und der ist
wie bei Udo Lindenberg. Ich glaube ja immer noch bis heute, dass das ein Kabarettist ist. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall, um auf den Punkt zu kommen, ich habe überlegt, was willst du machen? Und es gab halt viele Sachen, der Italiener, der sonst was, und dann dachte ich, es gibt keinen, der einen Schwarzen nachmacht. Und da ich zufälligerweise über die entsprechende Pigmentierung verfügt habe oder bis heute noch verfüge, dachte ich, ist schon mal super. Hast du schon mal viele Sachen gespart an Utensilien? Und dann dachte ich mir, okay, willst du sich jetzt hinstellen und eloquent daherreden und Spiegelwissen ohne Pointen präsentieren? Und dann dachte ich, nee, ich mach den Underdog. Ich mach den Underdog, weil es gibt ja dieses Gesetz, ne, ohne dass ich es damals wusste, aber ich hatte jetzt kein Bedürfnis, nach unten zu schlagen. Und ja, habe dann später halt gelernt, aha, also hat es ja
man schon, macht sich über die Großen lustig.
Mein Grundgefühl hat sich dann schon gedeckt, dass man sich eher über die Großen lustig macht. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt einen Toilettenmann spiele, dann weiß ich, dass der für die, dass es ein dumpfes Überlegenheitsgefühl geben wird für die meisten Leute. Ne? Und ich konnte diesen Akzent halt gut nachmachen, einfach aufgrund meines Umfeldes. Aber es ist nicht nur, dass ich jetzt von schlecht deutsch sprechenden Afrikanern umgeben werde. Stimmt überhaupt nicht. Nur es ist halt genauso wie ein Italiener halt, ich habe alles auf der Bode gesmeist, sagt. Ne? Ja. Oder Chinesen halt sprecher Wörter.
Ne? War so. Das denn, ich glaube, am Anfang haben Leute wahrscheinlich gedacht, du würdest wirklich so gebrochen Deutsch reden. Ich glaube, dass viele gar nicht gerafft haben, dass du eine Figur spielst.
Das war halt der Punkt. Und das fand ich dann besonders spannend. Also, und dann habe ich halt, wie gesagt, bin dann losgezogen, habe mir dann bei einem günstigen Schuhhersteller Gummistiefel gekauft.
Ich glaube, bei Deichmann also.
So, genau. Für, ich glaube, irgendwie 10 Euro irgendwie. Hab dann hier im Petrus Krankenhaus mir einen Kittel besorgt, 5 Euro in die Kaffeekasse getan und hab mir dann halt auch eine Haube besorgt. Ja. Und damals bin ich noch mit viel Utensilien auf die Bühne, Gummihandschuhe und Besen und Kopfhörern und sowas. Ne? Ja.
Und dachtest du, ohne den Besen ist das alles halb so lustig. Ne?
Ja, so, großer Fehler von Anfängern. Ne? Ja, ja. Dann habe ich, glaube ich, 20 Euro ausgegeben und hab dann im Abend 35 Euro gemacht. Und dachte ich, okay, hey.
Funktioniert.
Funktioniert. Es hat tatsächlich von Anfang an funktioniert. Aber mir ging es weniger um das Geld. Mir ging es einfach darum, dass ich das ausleben kann.
Ja, du wolltest das so auf deiner Bucketliste stehen.
Wo das mal hinführt, hast du dir doch überhaupt nicht dabei gedacht.
Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Null. Und ich fand es einfach total schön zu sehen, dass es direkt von Sekunde 1 funktioniert hatte. Und ich habe auch, weil meine größte Angst war, dass ich diese 10 Minuten nicht vollkriege, weißt du? Also sinnvoll also und lustig.
Ganz, ja, aber ganz kurz, meine größte Angst wäre gewesen, dass ich da vorne stehe und keinen lache.
Gut, oder? ja eben, das kommt
oder
noch erschwerend
dazu. Oder hast du da überhaupt nicht? Oder war das also, so, nö, die lachen schon?
Also ich habe ja schon in einer Band gesungen, damit hat jetzt kein Problem, auf die Bühne zu gehen. Ja. Ne? Ist natürlich ein anderes Ding, ne, weil wenn ich mich da hinstelle und ein Lied singe, das Lied fängt an, dann sind schon mal 3 Minuten, je nachdem wie lang das ist, oder 5 Minuten mit Solo und drum und dran ist, sind schon mal safe. Ne? So, aber wenn du dich hinstellst und was mir halt sehr geholfen hat, dass ich das ist halt wie so ein Vehikel, dass ich halt eine Rolle gespielt habe. Ich war nicht ich selber. Ne? Und das hat mir die Sache auch nochmal erleichtert. Und für mich war das ein großes Ding. Da war, sag mal, es fällt mir der Name nicht ein. Kai-Ruth Wenzel. Das war der Sparringspartner, der Sidekick vom Kaya Jana. Dieser große Typ. Kaya Nah hatte ja dann so seine Leute, mit denen man gespielt hat. Immer wenn jemand ins Amt kam und
in seiner Sendung.
Deutsche, genau. Ach so, in diesen, auch in diesen Sketchen.
Genau, und der Kai-Ruth hat diese Sendung, diesen Abend halt moderiert in der Pauke. Und dabei auch ganz lustig, die Pauke für die Hörer ist ein Café für wo Ex-Junkies halt arbeiten können als Kellner.
Mitten in Bonn. Ne?
Mitten in Bonn. Ja. Und das Coole ist, dann kam kein Alkohol und wird auch nicht geraucht und so. Ne? Mhm. Und das Lustige ist, ein Kumpel von mir kam rein, ne? setzt sich hin und sagt, ich nehm Hefe und Aschenbecher bitte. Der Kellner.
Ja, ich auch. Ich will auch einen.
Scheiße. Unser Konzept hier.
Alles auf jeden Fall hat das direkt funktioniert und das fand ich sehr spannend. Und da habe ich gedacht, ach, war ja nett, alle meine Freunde. Ich habe keinem gesagt, was ich mache.
Ach, du hast, ehrlich?
Ich habe nur gesagt, komm vorbei.
Ach so.
Weil es gibt so eine Sache.
Boah, da hätte ich schon wieder, ich hätte erstmal alle ausgeladen, nach dem Motto, boah, bloß keine Freunde. Ich will mich hier, wenn ich mich blamiere, dann darf das keiner mitkriegen.
Ja gut, es sorgt halt natürlich auch für Druck, ne? Also das ist halt so. Ich wollte auf gar keinen Fall, gut, ich habe denen schon gesagt, dass ich was Komödiantisches machen möchte, aber ich habe denen nicht gesagt, was. Ne? Und Weil ich tatsächlich daran glaube, dass wenn du Leuten etwas erzählst, ne, ob gut oder böse gemeint, ne, die sagen etwas und das beeinträchtigt dich. Ne? Zum Beispiel sagst du, ey, der Gag ist aber doof. Ne? Hm. Dann denkst du, ey, verdammt, die meinten, der wäre doof. Hm. Und dann gehst du da mit einer ganz anderen Behauptung dran. Ne? Und so bin ich dann völlig rein und gehe raus unbefangen und dann sehe ich das. Und mittlerweile, weil ich jetzt halt 13 Jahre auf der Bühne bin, bin ich da schmerzfrei. Also ich schreibe irgendwas und dann teste ich das und dann funktioniert es oder funktioniert eben nicht. Auf jeden Fall hat es funktioniert und dann habe ich gedacht, wow, cool, ja, klasse, habe dann erstmal gar nichts gemacht. Irgendwann dachte ich, hey, weißt du was, könntest du ruhig noch ein paar Mal machen. Ne? Und dann dachte ich an eine Homepage und habe dann eine Homepage gebastelt. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, hey, ich brauche ja Termine. Und so kam es erstmal, dass ich telefoniert habe, ne? Und habe dann geguckt, wen kennt man so. Und der Thomas, der Schlagzeuger, der leider verstorben ist, der hatte Connection zu einem Veranstalter und der hat mich dann wiederum zu jemandem geführt, der der Tourmanager von Bernd Stelter war. Der dann meinte, ja, komm mal vorbei und sowas, ja, ne? Und der hat mich dann dann wieder zu so einem Ding geführt. Und zwar in Euskirchen haben die so Kulturnacht gehabt. Echt lustig.
Kultur in Euskirchen.
Ja, und das sehr geiles Ding, weil es gibt mehrere Locations und da kannst du halt hin, zahlst einen Preis und hast dann so ein Bändchen, kannst überall hin. Und ich war in so einem, im Foyer eines Theaters. Und da passten 40 Leute rein. Und ich wurde gefragt, hast du Bock, das zu machen? Du musst ja 4x 20 Minuten machen.
Ja.
Ich hatte nix. Ich hatte halt nur diese Pseudo 10 Minuten, es waren ja keine 10 Minuten. Ich
hab diesen einen Stand-up.
Ja, und das war nur keine feste Nummer. Weißt du, das waren so alle Sachen, die mir jemals bis zu dem Zeitpunkt eingefallen waren, habe ich da so gemacht. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja, mache ich, weißt du.
Kriege ich schon.
Und es gab Geld. Ich so, alter Schwede, es gibt Geld. Weißt du, also im Verhältnis dafür, dass du 4x 20 Minuten auftrittst, viel zu wenig. Aber für mich war das einfach ein großes Ding. Und bin dahin, hatte den ersten Auftritt und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann bin ich mit diesem Frust, und das ist das Ding, als Comedian bist du, oder Comedian-Kabarettist bist du letzten Endes ein Gefahrensucher. Und ich glaube, das größte Talent, was man eigentlich haben kann, ist mit Frustration umgehen. Mhm. Du musst einfach drüberstehen und du musst einfach rausgehen und sagen, so, jetzt hole ich mir die Schläge ab, wenn du neues Material hast. Du gehst raus und holst dir die Schläge ab und dann kriegst du die Schläge und dann lernst du, oh, ich muss so blocken und so blocken. Und im Gag ist es so, dass man sagt, es gibt die Neuner-Regel, dass du 10 Gags schreibst und geh davon aus, dass 9 schlecht sind. Aber diese eine. So, und das machst du halt 10-mal.
Ist aber echt eine geringe Ausbeute, finde ich.
Das ist jetzt nur hypothetisch.
Du wirst wie bei unseren Folgen, Stefan.
Es gibt nur eine, bei der 50.
Die nächste wird geil. Ja. Nee, aber letzten Endes ist es dann so, dass du dann natürlich auch mit den Jahren dann dein Empfinden schärfst. Ne? Dass du zum Beispiel neulich ist mir einfach so ein Ding eingefallen und ich habe es auf der Bühne funktioniert und es hat auch sofort geklappt. Ist natürlich jetzt nichts nichts Flaches, also man muss natürlich so ein bisschen mitdenken. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam. Wir haben über Schule gesprochen und hier diese doppelte Verneinung.
Ne? Ja.
Und Minus und Minus macht Plus.
Ja.
Ne? Dass ich dachte, so, mich hat das damals in der Schule irritiert, ne? Dass man sagt, so doppelte Verneinung. Dann habe ich das im Sport einfach direkt mal ausprobiert. Ne? Habe zwar nicht Schwimmer ins Becken geworfen, bin voll abgesoffen. So. Und sowas kommt dann mit der Zeit einfach nicht von selber, aber dann merkst du auch selber, ob der funktioniert oder nicht. Also mein Gefühl hat mir gesagt, das Ding wird funktionieren. Das ist jetzt kein Mega-Brüller, wo Leute dann tatsächlich dann eine halbe Minute lang applaudieren. Aber es ist ein cooles Ding, das sich irgendwo hinführt. Und sowas schulst du dann. Aber du musst dich am Anfang, wenn du das noch nie gemacht hast, musst du dich trauen, das zu sagen.
Ich war letztens in deinem Programm.
Ach, hör auf.
Im Pantheon.
Jetzt neulich?
Ja, Demokratie ist nichts für Lappen.
Alter Schwede, und das ist so ein Abend, das ist so ein ganz klassischer Abend,
wo gar nichts lief.
Da war ich ein richtiger, Gefahrensucher.
Ja.
Weil Corona halt da war, ne? Und ich hatte das Ding anders geplant und ich hatte wirklich nicht einen Writers-Block, so will ich es nicht nennen, aber ich hatte einfach keinen Flow.
Yeah.
Ich hatte keinen Flow. Ich wusste, normalerweise habe ich die besten Bedingungen
für den Flow. Hat man nicht gemerkt.
Weil ich hatte die Eckpunkte, ich wusste, worum es geht, aber es war nicht dieser Flow war nicht da.
Weil nicht auch so viel Publikum da war und die ein bisschen weiter entfernt
saßen? Nee, null, sondern im Vorfeld. Das Publikum war noch gar nicht da, sondern ich wusste, ich habe eine Premiere und ich schreibe ein Programm.
Ja. Aber warum jetzt Corona bedingt?
Warte mal, ganz kurz, da fällt mir zu ein, ich hatte dich nämlich dann irgendwann mal
Ja, du hast mir auch
irgendwie getroffen, zufällig. Mhm. Und da meintest du so, ja, ich habe in 2 Wochen meine Premiere.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf.
Genau, doch.
Und du hast irgendwie erst irgendwie, was weiß ich,
ein paar Seiten.
Eine Minute oder so getextet, genau. Ne?
Weil
von einem ganzen Abendprogramm.
Genau.
Da würde ich ja, und du saßt da total tiefenentspannt, jo, geil, Käffchen hier, lustig.
Ja, weil.
Und dachte ich so, ey, ich würde Amok rennen.
Weil du musst, also bei mir ist es so, es gibt Leute, das sind so richtige Arbeiter, die setzen sich hin, so sind halt Bekannte von mir auch, die halt für die Ladykracher geschrieben haben, weißt du, die kriegen einen Anruf, und heißt es hier, pass auf. Schreibt das, wir haben die und die Idee, ne, und dann setzt er sich hin und schreibt ein komplettes Buch. Das heißt, er schreibt eine komplette Sendung. Mhm. Und,
so am Schreibtisch, ne?
Genau.
So hinsetzen, schreiben. So, ich glaube, genau. So glaube ich auch, schreibt bestimmt Dieter Nuhr sein Programm. Der sitzt bestimmt am Schreibtisch und tippt.
Ja,
und andere Leute, und die rennen durch die Welt und dem fällt irgendwas ein wahrscheinlich. Und
so, und Schreiben ist ja so eine ganz bestimmte Sache, ne? Da gibt es halt mehrere Sachen. Und das Coole ist, wenn du alles vereinst. Es gibt so Leute, da bin ich, das ist so tendenziell so meine Stärke. Ich sitze zum Beispiel jetzt hier mit euch und wir reden und irgendwas kommt und dann fällt mir was ein dazu. Ja? Und dann haue ich das auch direkt raus und dann funktioniert das. Und das sind aber keine Sachen, womit du dann halt auf auftragsmäßig genau, arbeiten kannst, weil du dann entweder ständig mit deinen Kumpeln feiern und viele Sachen sind mir beim Feiern eingefallen. Da war ich damals, als ich noch hier so nicht auf dem Pfad der Tugend war, feiern und mit Freunden und dann ey, Gags ohne Ende, alles in mein iPhone getippt, mein hab alles in mein Smartphone getippt. Und je später es wurde, desto besser wurden die Gags, nur am nächsten Tag hast du halt geguckt, was du geschrieben hast, aber du warst so blau, das waren geile Gags, aber ohne Vokale. Ja. Der Einzige gedacht, wäre Putin gewesen, weißt du, so. Und ja. Nee, aber das ist halt so die Art, wie man halt schreibt, und an dem Abend war es halt so, es ging nicht um den Abend selber, sondern das Programm, da ist mir erst 1,5 Wochen vorher ging es dann irgendwie los, dass ich merkte, oh, jetzt kommst du langsam in dieses Fahrwasser rein. Ja. Aber dadurch, dass ich halt schon wusste, worüber ich eigentlich schreiben möchte, hatte ich dann schon mal so eine Richtung, ne, so dass man weiß, wohin es geht. Und dann bin ich halt tatsächlich raus. Also ich will nicht sagen, dass ich den ganzen Abend improvisiert habe, aber ich hatte so Eckpunkte. Und darum habe ich mich dann so ein bisschen geschwängelt und umkreist und ich hatte den Eindruck, ich bin mal gespannt, was du sagst dazu, dass es halt sehr schwer war am Anfang, oder was heißt Anfang, sondern generell, dass es halt sehr, sehr, nicht negativ, aber ein schweres Thema. Ich habe viel über Rassismus gesprochen, einfach weil das jetzt auch aktuell halt Thema ist. Und
weil dein Programm letztlich
und auch. Und normalerweise ist es so, dass du dann halt diesen das, was ich dann so runtergesprochen habe, nimmst und dann machst du halt deine Gags rein. Ja. So, und ich finde es halt wichtig. Also das ist mein Anspruch, deswegen sage ich, ich mache kein Kabarett, ich mache kein Comedy, sondern für mich muss etwas relevant sein und ich möchte unterhalten. So. Und deswegen nehme ich dann sowas und versuche da halt auch Gags reinzumachen. Aber letzten Endes ist es so cool, wenn man halt etwas auch mitteilt. Wie zum Beispiel, dass viele Menschen, es kommen halt viele Leute in mein Programm, die meisten Leute in mein Programm sind halt weiß, also gedämpft ferkelrosa wie ihr. Und die große Chance ist einfach, dass man auf der Bühne steht und denen einen Blick gibt dafür, wie es ist, schwarz zu sein. Weil man kriegt einfach gewisse Sachen nicht mit, wenn du eben weiß bist. So, aber jetzt erzähl mal.
Ja, also ich finde es auch interessant, wie du das gesagt hast.
Pass auf, was du sagst, sonst stehe ich auf und gehe.
Ich finde es auch interessant, wie du das gesagt hast. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man dann schlecht vorher das Programm jemandem, Produzenten, sonst was vorstellen kann. Oder schick mir mal das Buch, was du dann da machst. Und ich sag dann, ob es gut oder schlecht ist. Dass man da sagt, ne, ich mach das schon, wie ich meine. Und man muss dir dann da auch ein Stück weit dann vertrauen und dir freie Hand lassen. Und nicht irgendwie, ja schick mal, dann gebe ich die Freigabe. Und dann
mein Agent hat sich sowas in die Hose gemacht, so. Der war, weil er sagt, ja, ich hab jetzt nichts, was ich ihm hätte schicken können.
Ja. Ja. Hat man aber nicht gemerkt, dass du sehr, sehr frei warst und sehr improvisiert hast. Ich fand deinen Auftritt sehr gut. Und
vielen Dank.
Und besonders die Momente, wo du einfach so mit den Leuten gesprochen hast und einfach über dein Leben, wie du aufgewachsen bist, was du für ein Typ bist, was du so erlebt hast.
Ja.
Und das hat mir sehr gut gefallen,
Dankeschön.
Dieses Zwischenmenschliche. Und wenn dann mal, das hätte auch in der normalen Talkshow stattfinden können.
Ja, ja.
Und hat aber auf der Comedy-Bühne auch funktioniert.
Ja, es war natürlich so, vielen Dank erstmal. In meiner Wahrnehmung war es natürlich dann auch so, dass dann halt tatsächlich es so war, wie als wenn man mit mir ein Trinken gehen würde.
Ja.
Man unterhält sich so, ne? Ich glaube, das war so der Eindruck, wobei das grundsätzlich kein schlechter Ansatz ist, um
das hat mir auch gut gefallen. Das hat, glaube ich, auch vielen anderen gut gefallen.
Ich finde es natürlich auch toll. Danke erstmal, weil dann wirst du ja auch unterhalten. Aber ich finde es natürlich auch schöner, wenn dann Pointen reinkommen. Ne? Und viele Sachen haben es dann auch so ergeben, dass dann bin ich ja auch durch das Gespräch und dadurch, dass ich auch viel improvisiert habe, in Bereiche gegangen, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und als ich mir das nochmal angehört habe, dachte ich, cool, dann kannst du jetzt da halt nochmal dann Punchlines reinmachen. Zum Beispiel habe ich irgendwie wohl auch mal erzählt, dass ich Polizisten kenne. Ich glaube, es ging um George Floyd und dann der Bezug zu Deutschland. Dann habe ich gesagt, ja, ich kenne 3 Polizisten. Dann ist mir aufgefallen, nee, es sind gar nicht 3, es sind 2. Und dann ist mir tatsächlich spontan aufgefallen, nee, der andere ist nur ein Typ mit einer Knarre. Weißt du, so,
der wäre gern Polizist.
Und so machst du halt einen Gag rein. Weißt du, du erzählst etwas, was relevant ist und wichtig und so haust halt eben noch einen Gag rein, sodass der Weg zu einer ernsten Sache eigentlich sich geschmeidig anfühlt. Und das war auch, um zurück auf Mutombo zu kommen. Das war eigentlich das Ding bei Mutombo. Mutombo war, viele sagen, ja, du bedienst nur Klischees. Ne? Dann sag ich, sag mal, Leute, geh in 10 McDonald's rein.
Und geh nach unten,
zumindest runter. Zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen hatte, 2007, war es genau so. Da waren Schwarze und ich habe auch mit einigen gesprochen und die auch gefragt, wie die das machen und wie das jetzt geregelt ist. Gibt es jetzt Leute, die euch irgendwie das Geld abnehmen oder was auch immer? Und ich weiß jetzt nicht, wie frei die jetzt da gesprochen haben, aber einer meinte, nee, also ne, der macht das halt hier und er fand das halt recht lukrativ und war total, und das ist ja das Ding. Da müssen wir uns wirklich fragen, wie sehr man sich dann erhebt über Leute, dass man sagt, nee, ich möchte keinen afrikanischen, keinen schwarzen Toilettenmann sehen. Dann denke ich mir, was ist bei dir verkehrt, wenn du irgendwo im Hofbräuhaus bist oder sonst wo und dann steht ein Typ, ein Kittel da, ein Weißer und macht den Job, das ist jetzt okay oder was, weißt du? So, ja. Und das offenbart halt ziemlich viel, ne? Und witzigerweise, weil du sagtest, dass manche Leute das dann nicht differenzieren konnten, es war wirklich so. Und der Clou war ja letzten Endes, dass du meinst, etwas zu sehen, was du kennst. Und dann habe ich nach 10 Minuten tiefstes Bayerisch gesprochen. Und spätestens da haben die gemerkt, oh, der hat uns in das Licht geführt. Ja, ne? Ja. Und ich fand das eine spannende Sache. Und ich glaube, dass man da natürlich echt harte Sachen, das fand ich schön, du konntest über harte Sachen sprechen. Und man konnte es ihm nicht übel nehmen, weil er halt so lebensfroh daherkam, ne? Wie zum Beispiel.
So naiv, der war ja so naiv.
Nee, naiv war der überhaupt nicht. Und das ist ja das Ding, ne? Weil viele sagen, ja, du spielst den Afrikaner, der immer gut drauf ist und immer nur lacht und so. Ja, klar war der gut drauf. Weil er eben das Leben genossen hat. Ne? Ja. Was heißt genossen? Er hat das Leben so genommen, wie es ist. Ne? Der war jetzt gerade hier, ist geflüchtet. Und hat eine Möglichkeit gehabt, Arbeit zu haben, aber er hat sich einfach die Lebensfreude nicht genommen. Und alle Leute, die bei ihm auf Toilette, zu Mutombo auf Toilette kamen, denen hat er halt einen Tipp gegeben oder hat sich dann angehört, was sie so sagen, aus seiner Perspektive heraus, ne? Und so sagt er halt irgendwie, ne, Hass 4, ne, damals war das Ding, Thema halt Hass 4, ne, und sagt, da kommt Hass 4, fängt an Toilette, ne, und ist über Geschäft machen total depressiv geworden, ne, das ist schlimm, ne, und der hat die Pulsader aufgeschnitten. Musst du dir vorstellen, jetzt hat er gleich 2 offene Stellen, ist aber tot, ne? Also Arbeitsloser, ne? So. Und so sprichst du halt gewisse Themen an und machst halt ein Fass auf, ne? Und überhöhst und überzeichnest halt gewisse Dinge und so verstehe ich halt Satire, ne? Überzeichnung und Überhöhung. Um letzten Endes auch auf Dinge aufmerksam zu machen.
Also
natürlich mache ich auch viel Nonsens.
Ja, ja, aber ich finde wirklich diese Figur, also es war jetzt nicht nur lustig, ne? Also es war nee, auch, eben. Ich finde, da kam auch irgendwie eine Botschaft drüber. So, ja. So Leute, macht mal die Augen auf.
Ja,
fand ich schon.
Und da gibt es diese Szene, wo Mutombo dann am Bahnhof steht und sich dann halt ihm klar wird, dass er jetzt eigentlich alleine ist, ne? Ich habe diesen Moment geliebt, weil ich dann so erzählt habe, ich bin im Zug gefahren und dann der Klassiker, kommt Polizei raus, ne, können Sie sich ausweisen? Dann sagt er, nee, ich dachte, ihr macht das. Ne? So, und dann steigt er aus, es regnet und ihm wird dann einfach klar, dass er alleine in diesem Land ist. Ne? Und dann merkst du auch, wie die Leute dann ruhig wurden und dann habe ich gesagt, ich habe keinen, was soll ich machen? Ne? Und dann habe ich gesagt, DJ, mach mal Lala. Und dann kam von ich habe ich so ein Playback gemacht, ne? Ich warte hier so lange auf der ein Dokument, ne?
von dieser Behörde, ne, was mich nicht anerkennt, wann bin ich endlich richtig, wann mache ich einen Sinn? Ne? Dann, da kommt, wo soll ich hin, wo soll ich bleiben? Weißt du, so. Dann mit so einem fetten, langen Hall und so. Ne?
Ja. Das kenne ich gar nicht, hab ich nie gesehen.
Ja, das sind halt Sachen, die sieht man, die siehst du halt nicht im Fernsehen.
Das ja, stimmt. Und im Fernsehen, da sind man nur so ein paar Fetzen, ne? Ja, und auch im Internet. Ne?
Und ich fand es einfach schön, dann so ins Thema reinzugehen. Also ich habe jetzt nicht die Asylpolitik jetzt da seziert. Das
ist ja auch viel zu kompliziert.
Ja, darum geht es ja auch gar nicht. Ja. Ne? Und da habe ich halt, je nachdem, was gerade auch politisch gerade anstand, ne, ich kann mich erinnern, dass dann Sarrazin kam mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Mhm. Und dann habe ich halt Gustl Maria Egner Zweismüller entwickelt, ne, so in Bayern. Der war Kassenwart bei der CSU. Mhm. Damals gab es die AfD noch nicht. Und,
sonst hättest du die genommen?
Sonst hätte ich die genommen. Ja. Und der kommt halt auf die Bühne mit dem Hefeglas. Erstmal kommt er sehr sympathisch daher. Leute, ich hab gesoffen. Und dann setzt er sich hier und dann sagt er, ja, ich bin jetzt hier auf der Wiesen. Hab mein Brillen putzt. Da war ich kacken. Die Ereignisse überschlagen sich wieder. Das ist so in der Richtung. Und man solidarisiert sich mit dem.
Und damals war die CSU so das Rechtsäußerste, was man sich vorstellen konnte.
Genau, eben. Und dann kam halt Sarrazin mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab. Und mir war es wichtig, dass man den erstmal am Anfang mag und dadurch mochte man den halt. Ne? Mhm. Und dann sagt er halt, ja, das Leben, Leid, das ist einfach gerecht. Das Leben ist gerecht, weil du als Alkoholiker lebst, halb so lange, siehst dein Leben lang, aber alles doppelt. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Und dann bin ich in die Materie gegangen und dann hat er immer mehr so Sachen gesagt, wo du merkst, oh, das ist doch kein netter Kerl. Ja. Und dann sagt er, ja, hier, der Sarrazin, der hat ja eigentlich recht gehabt, das ist alles genetisch bedingt und die habe ich auch meine eigene empirische Aufstellung gemacht. Also, da bin ich, glaube nicht alles, was man mir sagt. Also bin ich auf der Wiesn, bin ich da ins Bierzelt reingegangen, hab mir da so einen Blumeninter geschnappt und hab mit dem 3 Weizen getrunken und glaube mir, nach 3 Weizen war der Hindu. Ja? Weil die Alkohol schlecht abbauen können. Ne? So. Ja. Und das hat er so als These aufgestellt. Und dann habe ich halt das Lied gesungen, das hat echt Spaß gemacht. Weil dann hat er gesagt, ich singe jetzt in Gstanzl. Das ist so ein bayerisches Spottlied, ne? So, in so einer Songgattung. Und da habe ich gesungen, wie ging es nochmal? Ich bin ein echter Deutscher und das mit Herz und Hand. Durch Leid, was haben wir Ärger mit dem Ausländerstand? Sie Türken, schwarze Neger, vermummte Araber sind Kulturzerfallserreger und Grund für meinen Gram. Mhm. Und dann mache ich eine Pause mit der Gitarre, so 3/4-Takt. Drum fahren wir mit dem Nazi-Bus bei sich im Land, was ändert. Und dann fangen die an zu klatschen.
Ja, ist gut.
Und sagt er, seid ihr bescheuert? Bin hier beim Migrantenstaaten oder was? So, und dann ist Ruhe. Ne? Drum fahren wir mit dem Nazi-Bus, weil sich im Land was ändern muss. Steig ein, bekämpfe die Vaterlandsagonie. Ja, mei, drum fahren wir mit dem Nazi-Bus, denn wir haben einen Kanackenfrust gesponsert fürs Benzin von Tilo Sarrazin. Ja, recht hat er. Ja, das war einfach echt schön. Ja. Und in der zweiten Strophe, der Witz ist halt letzten Endes, dass er sagt, den Türken und Migranten fehlt's an Intelligenz, denn so ein lecker Döner zerstört die Integrationsresistenz. Wenn der Neger uns zerschnackselt, da stehen wir blöde da und 100 Jahre später hat der Michel Krauses Haar. Also,
und was hast du in deinem Programm auch gesagt? Hier, du bist ja der dominante Typ, ne? Und die anderen, die rezessiven Gene und die dominanten Gene, das war auch gut.
Ja, genau, wie war das nochmal? Genau, das, ja, weil nur kurz um den Gustl abzuschließen, das sieht natürlich ganz anders aus damals, weißt du, da sitzt ein Schwarzer, der so ein Lied singt.
Total rassistisch.
Ja, genau. Und das ist ja das Ding, ne? Der kommt da so freundlich daher und man solidarisiert sich. Und das Geilste ist halt eben, dass die dann eben aufgrund des Dreivierteltaktes, das ist ja dieser Klatschreflex, dass man da klatscht und gar nicht hört, was der Typ da eigentlich singt, weißt du? Mhm. Und das fand ich irgendwie spannend. Und was du meintest, das war halt als ich, also nicht im Mutombo, dass Leute fragen, ja Dave, wenn du heiratest, willst du eigentlich eine schwarze Frau oder eine weiße?
Und ich sag mal, hat dich das echt mal einer gefragt? Was ist das für eine scheiß Frage?
Ja, ich höre das jetzt nicht jeden Tag, aber es sind halt so Überlegungen, die man hat. Ne? Und dann
erzähle ich halt auf der Bühne, dass mir völlig egal ist, was für eine Chassis die hat. Ne? Ja. Also Lackierung spielt halt keine Rolle. Und die Ängste dieser Rechtsexkremente, die wir im Parlament haben, ist ja, dass eine Umvolkung stattfindet. Ne? Und dann sage ich ja, das lässt sich dann halt eben nicht vermeiden, wenn Menschen wie ich halt in Deutschland leben. Und wenn ich jetzt dann halt eine deutsche Frau hätte, die halt weiß ist, dann ist es einfach Biologie. Ja, das lernt man halt in der Abendgrundschule schon. Ne? Ich bin halt biologisch gesehen dominant, ihr seid rezessiv. Das Kind wird dann halt Latte Macchiato. Mhm. Ja. Nur, dass du dir eben nicht vorstellst, dass unten dunkel ist und oben weiß. Weißt du, so kriegt man halt einen Dreh. Und so zeigst du letzten Endes auf, was für kranke Ideen diese Menschen haben. Und dann sage ich halt, der einzige Mensch, der dominanter ist als der Afrikaner, ist Boris Becker.
Warum?
Ja, weil der sich auf jeden Fall auch durchgesetzt hat.
Ach so, ja, stimmt.
Ein schwarzes Kind wird rot.
Ach ja, stimmt so. Stimmt. Das sieht dann, ja, die sehen ja so krass über Becker
aus. Das sind halt so Dinge, die letzten Endes aber zu einer ernsten Sache hinführen, dass du sagst, sag mal, wie blöd seid ihr denn? Migration hat es schon immer gegeben.
Ja, ich, aber,
Und du wirst das,
seitdem es die Menschheit gibt.
Die seit Wiege der Menschheit gibt.
Also ich sag
mal, so Mundschuh sagt das so schön, weißt du, der ist irgendwo im Pott, ne, und fragt dann so einen Nazi, ja, wie heißt denn du? Und sagt, Wisniewski. Der, ach so, ja klar. Und es ist nun mal so, es hat es schon immer gegeben.
Ja, und dann, ich sag mal, in 100 Jahren redet kein Mensch mehr drüber, weil es ist einfach normal.
Ja, ja, also, und dann sage ich auch immer, das ist ja das Schlimme, ne? Dann sagst du, die kölschen Omas, die sind einfach realistisch, ne? Ja. Die sagen dann so, ja, was willst du machen, ne? Das ist einfach so, eine Migration, da kommt der Afrikaner, ja, und dann schläft er halt mit so einer weißen Frau, ne? Gut, der einzige Trost ist ja, das wächst sich ja nach 5 Generationen wieder raus, ne? Gut, dann sitzt halt irgendwann mal im Jahre 2090 die blondhaarige Friederike mit der Mama am Frühstückstisch und fragt, Mama, warum heiße ich mit Nachnamen Lumumba? Ne? Kann passieren, aber ich sag auch...
Ist das nicht ein Getränk?
Nee, so weit sind wir ja schon. Das ist ja der Witz, Lumumba ist eigentlich ein großer Widerstandskämpfer gewesen.
Oh, und ich bring da direkt ein Getränk mit in Verbindung.
Ja, und der
gibt es das denn auch als Getränk oder heißt das ganz anders?
Ah, ja, okay. Und der wurde umgebracht von Geheimdiensten. Weil er halt die Kolonialmächte in seinem Land nicht haben wollte. Und
in welchem Land?
Ich meine, dass er nicht Kenia war.
Ist egal. Also muss das
jetzt. Weil du bezeichnest dich selber ja auch als Kölscher Shaka Zulu. Der war ja auch Widerstandskämpfer.
Ja, also das sind ja Sachen, die sage ich ja, das ist ja aufgrund der Bühne. Ne? Das ist eine Bühnenüberzeichnung. Was mir wichtig ist, ist halt, dass Menschen sehen, blöd, dass man das überhaupt machen muss eigentlich, ne? Aber dass Menschen einfach nochmal gewahr werden, dass das ja nur eine Hülle ist.
Ja, ich bin ja auch ehrlich gesagt, ich dachte ja auch immer, wir wären alle viel, viel weiter.
Nee, sind wir eben nicht.
Und dann irgendwann, auch als die AfD kam, dachte ich konnte das gar nicht glauben. Ich dachte so, ich dachte, wir wären jetzt schon endlich mal einen Schritt weiter. Und dann,
ja, also das Ding ist, Dieter Nuhr bringt das ja auch so schön auf den Punkt, der sagt irgendwie, dass 2/3 der Bevölkerung in Deutschland ja auf dem Land leben.
Ja.
Und das muss man sich halt auch nochmal vergegenwärtigen.
Ja.
Und auch trotzdem auch diese ganzen Leute, die hinstellen, sagen, ja, aber ich bin jetzt halt, was weiß ich, Transgender, ich bin dieses oder jenes.
Ja.
Und Sachen einfordern, man muss sich einfach klar machen, nur weil wir jetzt in der Großstadt sind und uns hier ein Flat White bestellen, weißt du, was weiß ich, was gibt's halt für Getränke, so Sachen, die es halt nur in der Stadt gibt. Es gibt Menschen, die haben einfach ein ganz anderes Panorama am Laufen, wie der Rheinländer sagt.
Ja.
Das muss man sich vergegenwärtigen. Also nicht, dass man das nicht weiter kämpfen soll, nur in der Ansprache, wie man Dinge angeht. Und das muss man halt überdenken.
Wir leben halt in der Großstadt-Bubble so ein bisschen.
So, das ist das Ding. Nee, aber was ich sagen wollte ist, jeder hat seine Art und Weise, dagegen anzugehen. Und ich mache Dinge halt krass offensichtlich, indem ich sie halt überzeichne und hoffe, dass das vielen Menschen klar wird. Ich glaube natürlich, dass das in der Form, wie ich es mache, und das fand ich ja interessant, als Motombo bin ich auf die Bühne gegangen und habe halt Motombo gespielt. Und das Ding ist, ich habe mir gedacht, ja, letzten Endes, wenn ich das hier mache, es kommen ja Leute, die mir wohlgesonnen sind. Weißt du, da wird wohl kaum jemand vom Kuckucksklan kommen. Wobei der denkt dann vielleicht, gut, der hat eine platte Haube, ich habe meine Spitze. Nee, die werden nicht kommen. Und deswegen bin ich so happy, dass ich Motombo im Karneval mache seit 4 Jahren. Mhm. Ich habe ja Motombo auf der Bühne jetzt gar nicht mehr gemacht, aber im Karneval. Und da ist das mega geil, weil da habe ich das Gefühl, da muss das passieren.
Ja, ja, okay.
Und klassisches Ding,
ich habe einen Auftritt, ich habe einen Auftritt, hast ja so teilweise 170 Auftritte in 8 Wochen, mhm, ne? So, und das kriegst du ja nicht gewuppt, hast einen Fahrer, der dich dann reinfährt, ne? Machst so 20 Minuten Sets, fährt dich dahin, du steigst aus, machst, ne? Und dann steigst wieder ein, fährst zum nächsten und irgendwann guckst du auch nicht mehr drauf, wo du hinfährst, ne? Dann fragst halt deinen Fahrer. Und ich war im Maritim in Köln und 1600 Leute, ich weiß gar nicht, wie wir da reinpassen.
So eine Sitzung, so eine Karnevalssitzung.
Karnevalssitzung, ja, ja, genau. Also schöne Sitzung. Also im Maritim sieht wirklich sehr
Herrensitzung,
schön
aus. Herrensitzung?
Nee, es war halt eine wie sagt man das, gibt ja so.
Diese, für alle Nicht-Rheinländer, das ist immer so eine, hinten ist so eine aufgereihte, da sitzen dann immer irgendwie so Typen, ne, hinter so Stühlen. So irgendein erste Vorstand, der zweite und oder irgendwas.
Ja.
Und dann kommen, ne, und dann gibt's noch eine Band und dann laufen da immer so. Ja,
also Karneval ist, glaube ich, grundsätzlich, glaube ich,
immer. Ja, ich sag mal nur für Leute,
nur die Sitzungskarneval.
Halt so eine Sitzung.
Das muss man sich halt eben so vorstellen. Ne? Und dann ist es halt der entsprechende Karnevalsverein. Mhm. Ne? Oder eben, wenn
Rot-Weiß, Erftstadt.
Genau. Oder wenn jetzt zum Beispiel E.ON oder sonst was eine Karnevalssitzung, mhm, hat, das ist ja kein Verein, dann holen die sich halt so ein Elverrad. Ne? Ja. Holen die sich dann, der ist dann gekauft und
das
so.
Meinte ich, Elverrad.
So, genau. Und in dem Fall war es halt so, dass ich geguckt habe und dann war ich, Polizeisitzung. Ne, waren halt 1600 Polizisten und die Oberbürgermeisterin, die Reg, wie heißt sie mit Vornamen?
Reker?
Reker,
wie heißt sie mit Vornamen?
Henriette.
Henriette, genau. Streeck, das ist irgendwie, ich weiß irgendwie, hab das irgendwie verwechselt.
Nee, du meinst den Virologen, oder?
Ja, nee, rein vom Namen her. Ja. Also Henriette Reker und der Reul, wie heißt der mit Vornamen?
Herbert.
Herbert, der Herbie, der Hupsi.
Den hast du da auch getroffen?
Hupsi, Reul, nicht getroffen, die saß halt im Publikum.
Ja, ja. Und, erste Reihe wahrscheinlich.
Genau. Und ich bin ja so ein spontanes Kerlchen. Und jetzt dachte ich mir, okay, jetzt gehst du da nicht rein und spielst hier den Afrikaner, der vor irgendwelchen Leuten tanzt. Mache ich ja eh nicht. Nur, ich dachte, den musste einen verpassen. Ja?
Aber du warst im Mutombo-Outfit.
Genau. Hm? Da war noch gar nicht das Ding mit George Floyd.
Ja? Mhm.
Und nur ich.
Also das war 2019 dann?
Nee, das war jetzt dieses Jahr. Ja, genau, 2019 war das, genau. 2020, dieses Jahr.
Also quasi das letzte, genau, die letzte Karnevalsveranstaltung.
Die diesjährige Session, genau. Ja, ja. Und da war das noch gar nicht mit George Floyd, mhm, nur ich kenne halt genügend Leute, die halt schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben.
Mhm.
Und ich hatte das auch einmal, wobei das jetzt nicht so schlimm ist, können wir später drauf kommen. Auf jeden Fall dachte ich, du musst denen einen mitgeben. Und ich bin ein spontanes Kerlchen und manchmal kennst du das, ja, du hast einen spontanen Einfall, das klingt in deinem Kopf gut, aber an der frischen Luft manchmal dann nicht mehr. Das gibt's manchmal. Nur, ich hatte ein Bedürfnis und dann dachte ich, komm, jetzt machst du es einfach und dann hast du da diese 50 Meter bis zur Bühne und alle applaudieren, ne? Und dann bin ich hoch und wie gesagt, alles voller Polizisten. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, Entschuldigung, ich bin schwarz, nicht aus Reflex schießen.
Und kam da ein Tusch vom Orchester?
Oder? Nee. Haben sie gelacht?
Ja,
oder?
Es war schon ein sehr durchwachsenes Lachen. Ja,
weil normalerweise wird jeder Gag im Karneval mit einem Tusch hinterlegt.
Ja, ich bin meistens dann auch manchmal zu schnell.
Ach so, dann kommen die. Wir haben ja auch so einen Tusch. Kannst du mal bitte da drauf drücken, Stefan? Ja,
warte mal, wo ist denn unser Tusch? Warte mal.
Ich
arbeite sowieso viel zu wenig mit diesen Knöpfen.
Ich fand's halt nur spannend.
Ja, hier ist der doch.
Echt? Nee, war er nicht. Da.
Super! Okay. Nee, ich fand's halt einfach nur spannend, weil du hast ja 20 Minuten und das Ding am Anfang zu machen, ist natürlich sehr.
Hast du die Stimmung erstmal so ein bisschen runtergekocht?
Ja, und also es war ein super Abend, also nicht, dass das jetzt. Also, es war schön. Die sich darüber aufregen sollten, haben sich dann wohl aufgeregt und die es gefeiert haben, haben es gefeiert.
Man kann doch gerne auch mal so einen Auftritt mit Knall in die Fresse. Wieso nicht?
Ja, der Erste hat schon seine Hand an der Waffe gehabt.
Ja, aber komm, so ein bisschen über
als
selber lachen.
Als Gegenstück, ne, als Gegenbeispiel. Und da merkst du halt, dass das genau da richtig ist. Ne? Also witzigerweise habe ich Karneval angefangen, gerade in der Flüchtlingskrise. Und ich glaube, das hat auch die Sache so, mich auch so erfolgreich werden lassen, weil die Leute auch ein Ventil gebraucht haben und dem zugestimmt haben. Also viele sagen ja, Karneval sei nur rechts, ist überhaupt gar nicht so. Also ich glaube, der Erfolg in dem Jahr war dem geschuldet, dass Leute da einfach auch gesagt haben, ja, das ist so sind wir als Nation. Ne? Wir sind, wir müssen zusammenhalten und stehen dahinter. Nee, aber jetzt dieses Jahr zum Beispiel war es auch so, dass ich bei einer Herrensitzung war und Herrensitzung mag ich sogar am liebsten, wenn du mich fragst, weil Du kannst thematisch alles nehmen, politisch, du kannst flach sein, die sind aufmerksam. Selbst wenn die auch schon irgendwas, je nachdem, wann du da bist. Aber ich hab immer das Glück, dass ich immer da bin, wo die halt alle noch
noch nüchtern sind, oder?
Ja, genau. Okay. Und vor allen Dingen hast du ja auch, du bist auf dem Land, du hast...
Da musst du aber ziemlich früh da sein.
Ja, aber viele denken mal, dass da nur Besoffene sind oder so. Das ist überhaupt gar nicht so. Also je nachdem, du hast da wirklich alles. Du hast Pinguin-Veranstaltungen, wo Leute halt im Wrack da rumlaufen. Mhm. Und du hast geistreiche Leute, du hast wohlhabendes Publikum, hast du einfache, du hast wirklich alles. Und deswegen finde ich es schön, dass man da halt irgendwie da überall hin kann. Und eine Sitzung war... Und eben, genau, ich mag halt Herrensitzungen, weil du da alles machen kannst. Ne? Die sind da, Frauensitzungen...
Hart
sind,
im Nehmen.
Ja, hart im Nehmen, aber auch aufmerksam. Ne? Mhm. Und Damensitzungen sind dann schnell dann doch schon, und da kannst du über Emanzipation wirklich nach einem Gesetz der großen Zahl, weil man ja wirklich viele Leute bespielt, also da musst du dich wirklich fragen, inwieweit die Emanzipation dann doch Fuß gefasst hat in unserer Bevölkerung, weil... dann die Damen dann tatsächlich eher auf die Dinge abgehen, Figur und mein Mann und sowas. Das sind dann so diese, das sind halt so ein bisschen Signalthemen.
Wie bei Mario Barth.
Wo ich mir dann denke, also krass, also ich dachte wirklich, dass wir da irgendwie wir sind weiter, aber nee, ist tatsächlich so. Und das spiegelt sich dann doch wieder. Auf jeden Fall, Herrensitzungen, ich sag mal, wenn ich 100 Herrensitzungen mache, dann sind, 98 oder sogar 99 wirklich gut. Also auch thematisch, dass die Sachen wegstecken. Aber diese einen, dieses Jahr war es tatsächlich so, dass ich dann halt einen Witz gemacht habe über diese Partei. Ne? Und du merktest, das waren glaube ich 150 Männer, du merktest klar, wo die politisch verortet waren. Weil die fanden das null lustig. Ich habe halt gesagt, da war es, da ging es glaube ich darum, dass wieder irgendeiner, wie war das, der irgendein Typ, Brille, zurückgegelte Haare, schwarze Haare, der ist...
Meuthen?
Nicht der Meuthen.
Politiker oder was?
Ja, von der AfD, der ist zurückgetreten.
Brandner?
Brandner. Ja. Was war der nochmal?
Fraktionssprecher oder sowas?
Ach, du meinst, das war da jetzt vor kurzem, diesen Pressesprecher, der irgendwie gesagt hat...
Nee, das war der Typ in Kiel, den ich übrigens persönlich kenne.
Diesen Pressesprecher?
Nee, da kommen wir auch, das war auch lustig. Auf jeden Fall war da ein Typ bei der AfD und da habe ich mich gefragt, ja, was macht denn der jetzt beruflich? Ja. Der ist natürlich... immer noch nicht im Amt, aber der ist ja trotzdem noch in der Politik. Und da dachte ich mir, was macht denn eigentlich so ein AfDler, wenn der arbeitslos ist? Ne?
Gute Frage.
Geht der auf den Bau oder irgendwo ins Amt? Also DJ wird der nicht. Ne?
Wird schwierig. Ne?
Ja, weil wenn du Platten auflegst, musst du den Unterschied zwischen 33 und 45 kennen.
Okay.
Das war der Gag.
Das ist gut,
ja. Ja, ist geil.
Das war der Gag. Und da war halt null Reaktion.
Alle so...
So,
33, 45.
Warum saßen da alle von der AfD oder was?
Weiß ich nicht, aber das kann ja manchmal sein.
Kann man doch drüber lachen, auch wenn man jetzt
da politisch waren, vielleicht. Ich glaube, zwei, drei haben applaudiert. Das waren, glaube ich.
Die haben es einfach nicht verstanden, was mit DJ
gemeint ist. Ich glaube auch.
Das war schon, das merktest du halt. Ja. Ne? Und für die war ich dann an dem Tag dann verbrannt, weißt du? Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe den so in der vierten Minute gemacht. Und der Rest war für die halt irgendwie.
Echt?
Ja, ja.
Also das finde ich aber jetzt beleidigte Leberwurst. Man kann ja mal über sich selber lachen, oder?
Nö, kommt drauf. Also, das ist ja eh so. Ne? Und deswegen habe ich auch mein Programm, mein jetziges Ruhig, Braun und Demokratie ist nichts für Lappen genannt, weil die Angehörigen dieser Partei dann tatsächlich auch Meister sind im Austeilen. Die teilen aus wie King Kong, stecken aber ein wie eine Sissi.
Ja, und man wird rumgeheult.
So, und nicht, dass ich die dann mehr respektieren würde. Aber es ist halt eine seltsame Einstellung. Aber gut, das gehört halt eben auch zur Demokratie dazu. Und Ruhig Brauner bezieht sich auch auf mich, weil ich mich dann halt über Sachen aufrege und denke mal, komm, bleib geschmeidig. Ne? Mhm. Und ich spreche das ja auch im Programm an, ne? dass wir so eine, ich finde diese Begriffe auch seltsam, Empörungskultur, was ist das für ein Begriff? Mhm. Es ist, oder Gutmensch, ne? Dass so ein Begriff wie Gutmensch negativ belegt ist, wo ich mir denke, ja, Gutmensch macht in einer Welt, wo wir oder eine Demokratie macht das ziemlich Sinn, ne?
Ja.
Weil wir in einem Gemeinwohl leben und das Gemeinwohl bedeutet für mich, so wie ich es verstehe, dass der Reiche den Armen unterstützt und der Junge den Alten.
Ist zu einem Kampfbegriff geworden, hätte man sich früher gar nicht vorstellen
und das
können.
Das machen die Rechten ja immer so, ne? Und linksgrün versifft.
Ja, die haben das schon ziemlich etabliert alles.
Ja, es sind reine Begrifflichkeiten. Und, und so kann man halt Trump ja auch, ne? Das ist halt eine gewisse Einstellung, ne? Da wird man setzt sich halt über gewisse Sachen hinweg, ne, und man macht sich immer zum Opfer, Ne? Und das merkst du auch in seiner Rhetorik. Alles ist ja bei dem, da gibt es ja kein Mittelmaß. Mhm. Bei dem sind das ja nur Superlative. Ja, ja. Tremendous job, we are the best. And,
great. Ja.
Und umgekehrt genauso. Ne? Das heißt, wenn irgendjemand was schlecht macht, ist es mega, mega schlecht. zum Beispiel die Affäre bei Hillary Clinton mit den E-Mails. Und dann kam ja irgendwie raus, dass das bei seinen Leuten ja genauso war. Aber da wird kein Wort drüber verloren. Weißt du? Und
ja gut, Donald Trump. Ey. Ich weiß nicht, meinst du, er wird Präsident? Was meinst du? Meinst du, er wird Präsident? Oder was?
Der ist Präsident, Stefan.
Ja, jetzt.
Man weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ja. Ich glaube, ich sag immer, dass ich schuld bin, dass Donald Trump Präsident geworden ist.
Wieso? Wirklich,
weil ich weiß ganz genau, dass ich mir das angucken wollte.
Ja.
Und ich auf dem Sofa, auf dem Sofa lag. Du bist
eingepennt.
Und mir das angucken wollte, ja. Bin eingepennt, ja. Wach am nächsten Morgen auf und zahlentechnisch,
ja. Ich so, Digga. Hätte ich es geguckt, es wäre anders gelaufen.
Und
wie bei einem Tennisspiel oder so.
Diesmal werde ich bei der Wahl tatsächlich wach bleiben.
Ach, sehr gut.
Ich habe mir zwei Zahnstocher geholt, die klemme ich mir dann so in die Augenlider. Und,
aber das Blöde ist ja,
die trocknen aus.
Du hast keine Ahnung.
Muss irgendwie befeuchten.
Du hast keine Ahnung, was passiert. Auch wenn die Wahl so oder so ausgeht. Ja. Man weiß trotzdem nicht, wie dann reagiert wird.
Also ich wünsche mir das tatsächlich einfach auch selbst, ich sag mal so, selbst als Rechter, also Rechter jetzt im Sinne von Normalrechts, jetzt nicht hier Ultrarechts oder sowas, es kann nicht gut sein, wenn man solche Leute da hat, weil die beratungsresistent sind und solche Leute, die halt Zugang zu den Codes haben für den zu den Atomwaffen, da muss jemand her, der besonnen ist. Ne? Und ich sag mal so, man kann über Frau Merkel sagen, was man will, aber wenn man sich jetzt diese Krisensituation anschaut, dann habe ich lieber eine Frau Merkel am Trigger, als zum Beispiel so ein Kubicki oder wie heißt der andere, der sag schnell, Lindner.
Ja.
Ja. Oder AfD-Politiker oder
ja, wir sind eigentlich schon ganz gut beraten mit unserer logisch nachdenkenden Physikerin, ja, genau. die kennt sich aus, sie ist seit Jahren dabei.
Ich finde das auch irgendwie, vor allen Dingen, ich finde es echt cool, weil die ist immer so, die ist so unspektakulär. Die, die dreht nicht, die rastet nicht aus, die wird nicht laut, die wird nicht aggressiv.
So eine gute deutsche Pressekonferenz.
Die ist immer so,
das ist immer ganz schlecht nachmachen, aber es macht Spaß, die nachzumachen.
Ja, aber
Stefan, das hat ja den Grund, ich bin ja Physikerin. Und als Physikerin denkst du ja logisch. Es gibt ja nur zwei Zustände, an und aus.
So. Ja.
Und.
Aber genauso wie du sie mit nachmachst, genauso denke ich mir immer so, wie kann einer, der so und so weich und nie aggressiv wird und dominant, so wie Söder jetzt zum Beispiel, da würde ich ja sagen,
die kann bestimmt auch dominant.
Ist voll der Silberrücken, ja.
Wenn die den Teilchenbeschleuniger anmacht, dann
ja, aber ich frage mich immer, wie die das geschafft hat, so hoch zu kommen und so eine Katzerin zu werden, weil, ja,
weil die einfach besonnen ist.
Ich dachte, da muss man so ein Ellenbogen-Gorilla sein.
Stefan, ich bin eine besonnene Person, Deutschland geht's gut.
Und das funktioniert, oder was?
Nee, also ich glaube tatsächlich, ich habe es dann damals auf der Bühne erzählt, dass die halt, wie gesagt, als Physikerin denkst du tatsächlich so, ne, rational, ne, binär, sage ich mal. Es gibt nur zwei Zustände und habe ich auch gesagt, die lässt keinem was durchgehen. Ne? Also die lässt keinem was durchgehen. Also das einzige Mal, wenn die ein Auge zudrückt, dann nur, weil die auf dich zielt. Das
ist du Dave, sag mal, hast du die Bühnenfigur Mutombo jetzt eigentlich dann rausgenommen, weil du die dann exklusiv für den Karneval benutzen wolltest? Nee,
ich habe einfach das Gefühl, es ist Zeit für was Neues.
Ja.
Stefan, und ich glaube, es ist so, dass, ich wollte tatsächlich, das könnt ihr auch schneiden, ich habe tatsächlich einfach Bock auf was anderes gehabt. Das ist so wie, als ob du so einen bestimmten Satz an Klamotten in deinem Schrank hast und dann vergehen so 5-6 Jahre und denkst, boah, nee, ich muss einfach mal was Neues machen.
Ja, und ich kann mir vorstellen. So,
und es war gar nicht jetzt irgendwie die ganzen Leute, die Schwierigkeiten hatten, ne, weil die sagen, ah, ich will keinen Schwarzen sehen, der, weißt du, warum machst du nicht mal, warum ist es kein Arzt? So, solche Sachen, ne? Oder warum spricht denn der kein Hochdeutsch? Dann denke ich mir, das ist halt eine Figur und es ist jetzt gerade so und der spricht halt bestimmte Sachen an. Und irgendwann, wenn ich Bock habe, das zu machen, mache ich das auch. Ne? Und ich meine, es gab ja auch den Gustl, der halt bayerisch gesprochen hat. Und
passt halt nur nicht so gut zum Karneval.
Nee, ach Quatsch, nein, überhaupt nicht. Also gut, das Einzige, was zum Karneval passt, weil er halt verkleidet ist jetzt, weil es eine Rolle ist. Aber grundsätzlich, ich würde auch so auf die Bühne gehen. Das Ding war einfach, ich hatte Bock auf was Neues. Und
Das war zum Beispiel wieder dieses Gefahrensucher-Ding, weil jetzt diese Hülle weg war. Und ich bin dann halt nach Berlin gefahren, weil da kann man öfters auftreten an einem Tag. Gibt es einfach mehr Läden wie die Pauke. Mhm. Ne? Und da gibt es speziell einen Laden, wo du halt von Montag bis Samstag halt spielen kannst. Dann hab mir ein Hotel geholt, war dann da Sachen geschrieben. Bin dann als Dave auf die Bühne und ganz ehrlich, es war ein ganz komisches Gefühl, weil ich habe mich so auf einmal so...
So nackt?
Ja, nackt gefühlt. Und,
echt? Ja, du kannst dich nicht mehr verstecken.
Du kannst dich nicht verstecken
hinter einer Figur. So wie Arze Schröder auch. Ne?
Genau.
Der
genau.
kann sich ja so schön verstecken und hinter
das,
seiner...
Und das war, und da bin ich auch wirklich, ich bin jetzt auf wenige Sachen stolz, weil viele Sachen hat man gar nicht so groß beeinflusst. Ne? Aber ich finde tatsächlich, da bin ich stolz drauf, dass ich mich das getraut habe. Und vor allen Dingen, witzigerweise fuhr ich dann irgendwann mal mit dem Auto vom Auftritt. Das war dann, glaube ich, zwei Jahre, nachdem ich das... Ja, knapp zwei Jahre, nachdem ich die Figur nicht mehr gemacht habe. Und dann hatte ich, während der Fahrt ist mir dann aufgefallen, krass, das hat jetzt genau die gleiche, den gleichen Unterhaltungswert und die gleiche Durchschlagskraft bei den Lachern und bei dem, wo ich hin will, wie bei Motombo. Mhm. Und da habe ich mir halt innerlich auf die Schulter geklopft und das hat aber schon so lange gedauert. Also, aber diesen Prozess musste er sich erstmal trauen und dann dachte ich, cool, toll, dass ich es gemacht habe. Und jetzt habe ich halt beides. Ne?
Also als Außenstehender finde ich sogar, ich finde das sogar jetzt besser als Motombo.
Ja, und so der eine mag
aber das ich meine, der eine mag
wie
das
Essen.
Eine,
ja, ne? ja, eben. So, aber ja. Sicher.
Aber ich finde das auch super, dass du da jetzt das neue Standbein da hast und ich hoffe dann, dass auch bald Karneval weitergeht in irgendeiner Form.
Ja, das auf jeden Fall.
Fürs nächste Jahr steht das ja auch schon ganz schön auf der Kippe. Ja. Aber vielleicht gibt es dann, was weiß ich, das große Sommerfest, nachdem wir uns alle impfen lassen können.
Ja.
Vielleicht ist es ja nächstes Jahr
dann soweit. Ist ja noch alles recht ungewiss, aber...
Also im Moment ist auch echt nicht so gut, ne? Wahrscheinlich. Jetzt generell für Künstler auch.
Ne? Für Künstler ist es natürlich ein ziemlich desaströser Zustand, ne? Zumal das Schlimme ist ja, dass diese... Das ist eigentlich wie Folter, ne? Wenn man nicht weiß, wie lange man gefoltert wird. Das ist das Schlimme, weißt du? Ja. Also der Schmerz ist eine Sache, aber diese Ungewissheit. Aber ich bin da noch recht komfortabel, im Gegensatz zu anderen vielleicht, ne, die jetzt gerade anfangen oder wie auch immer. Also es ist schon eine harte Sache, ne? Weil du jetzt quasi von 0 auf 100, und das Schlimme ist ja auch, dass du dafür nichts kannst. Das ist ja das Schlimme, mhm. ne? Dass du das nicht zu verschulden hast. Dann hast du vielleicht, wenn jemand noch Miete hat und einen Wagen oder was auch immer, eine Family, ist natürlich schon ein hartes Ding. Ne?
Wobei das ja jetzt so ein bisschen wieder anläuft. Ne?
Ja, es läuft, aber dennoch ist es so, dass je nachdem, wie viele Leute du bespielst, wenn du halt viele Leute bespielst und dann halt davon jetzt nur ein Drittel kommen, okay. dann
das merkt man direkt.
Kannst du natürlich, ja. aber gut, aber du kannst natürlich gut leben, weil die Zahl ja an sich schon recht hoch ist. Aber jemand, der sowieso noch weniger bespielt als dein Drittel, ne? Der jetzt vielleicht am Abend generell nur 80 Leute hat und, ne, und in solchen Läden spielt und einen Laden, der normalerweise nur 80 Leute fasst, also ausverkauft, der hat natürlich einen anderen, muss dann Corona-bedingt ganz andere Zahlen. So, und für 20 Leute rentiert sich dann.
Ja, ich weiß, am Wochenende war ich bei, wie heißt die nochmal, jetzt habe ich den Namen vergessen, Suchtpotenzial.
Ja, die sind super.
Total geil.
Was ist das?
Was ist das?
Was ist das?
Pass auf,
das,
nur auf die Stelle.
Was ist das? Ganz kurz.
Pass auf,
ich bin
neulich in den Kiosk reingegangen. Ne? Mhm. Saß ein Typ, genauso pigmentiert wie ihr. Und ich so, haben sie eigentlich auch, der war so schlecht aufgestellt. Ne, so. Und dann hab ich gefragt, haben sie auch Weingummi? Guck mich an, was ist das? Ich dachte,
wieso?
Ey, ich hab innerlich so gelacht. Ich hab echt so erstmal.
Wieso kennt ihr das nicht?
Ja.
Der kennt wahrscheinlich nur Gummibärchen.
Keine Ahnung,
das ist ja so ein alter Begriff.
Ja, ich bin eigentlich Popstar, weißt du, so, ich mache hier Kiosk, mach ich bestimmt nur, weil ich Geld verdiene. Und kommst du rein, willst du Weingummi?
Digga, was Weingummi, du Digga, was du Weingummi?
Bin ich Kautschukladen oder was? Bin ich Baumarkt, willst du Weingummi? Saufen und ne? Sex oder was? Ja. Das ist Kondom oder was?
Okay, er hatte das Wort nicht in seinem Wortschatz.
Ja.
Aber was hast du denn eben jetzt erwähnt?
Ich wollte nur erzählen, dass ich bei, wie heißen die nochmal, jetzt habe ich doch gerade gesagt,
Suchtpotenzial.
Genau, das sind so zwei Mädels, die total witzige Lieder singen, so auch aus Frauensicht. Ne? Mhm. Irgendwie so.
Machen einen spitzen Job und.
Ja, absolut mega witzig. Ich lag echt am Boden. Also ich bin ja selten, lache ich mich so.
Und du warst bei einem Auftritt von denen?
Ja, jetzt am Wochenende. Und
wo waren die, im Pantheon?
Nee, in der Comedia in Köln. Okay. Und die war auch echt nur zur Hälfte voll oder so. Okay, ja, klar, die haben halt vor so ein, ich sag mal so der Hälfte des Publikums gespielt.
Das heißt, auch Corona.
War aber total dankbar, hat man gehört.
Wie viel waren das dann?
Ja, auch so gefühlt vielleicht 60 Leute oder so, irgendwie so.
Ja. Also die sind schon, also die sind jetzt,
aber die,
die sind kein kleines Licht.
Also die, nee, die sind
richtig gut und gewinnen auch viele Preise und so. Und
Es sind auch echt geil. Also sie am Klavier total, spielt Ultra-Klavier und die können auch wirklich geil singen und singen dann diesen mega witzigen Text, ist schon geil.
Ich glaube, die waren nochmal in der Theaternacht, kann das sein?
Die sind immer bei Ladies Night, werden die gerne eingeladen, weil die halt so Frauenthemen bedienen.
Ja,
so,
ja nicht nur, aber
so viele. Hier Gender Gap und so. Wir wollen genauso viel Geld wie wir, wie ihr, weil wir können genauso ficken wie ihr.
Also, so, aber jetzt will ich doch mal wissen, du hast es eben selber angesprochen, du kennst also diesen Typen von der AfD, der bei dieser ProSieben-Reportage auch drin vorkam, der da diesen Spruch gesagt hat, so von wegen, je schlechter es Deutschland geht.
Achso, ich dachte, ihr meint den Typen in Kiel.
Ja, wer war das denn da, der Typ in Kiel?
Das war Frank Brodel.
Und was war mit dem?
Der Frank ist bei der AfD, glaube ich, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Also,
so Landespolitik.
Er ist Doktor, der hat so Sonderschulpädagoge, glaube ich, studiert und Gebärdensprachen hat er drauf und so und hat einen Doktor gemacht in der Richtung, in der Zunft, wollte ich schon sagen. Und ist dann irgendwann, habe ich über Bekannte, habe ich erfahren, dass er halt bei der AfD ist. Da haben die mir so ein Video geschickt. Ich so, krass, dass der bei der AfD ist. Und ich wusste das. Und Frank, ich war früher in der Pfadfindergruppe. Und Frank und ich waren richtige Buddies und so. Ne? Und echt coole Zeit gehabt, haben in Röttgen bivakiert, ne, so ohne Zelt einfach draußen geschlafen und so und angeln gewesen und so. Also wirklich, wirklich coole Zeit gewesen, aber wie das nun mal so ist, ne, man ist jung und irgendwann verliert man sich so, der eine zieht nach da, sonst was. Und andere haben mir halt das gezeigt, dann fand ich das schon echt faszinierend. Und jetzt habe ich dann irgendwann mal gehört.
Weil passt irgendwie nicht. Hast du das so, ne?
Also ich glaube schon, dass er eher ein konservativer Typ, so über die Jahre damals, keine Ahnung, absolut nicht. Also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Und ich meine, wie alt waren wir? Also ich war vielleicht 14 oder sowas, ne? Mhm. Und er ist, glaube ich, 1-2 Jahre älter als ich. Und auf jeden Fall höre ich da Nachrichten, ja, die AfD hat Fraktionsstatus im Kieler Landtag verloren, weil der Frank halt zurückgetreten ist. Also von allen Ämtern, soweit ich weiß. Und dann waren die halt, weil ich glaube, waren nur 3 Leute und ich glaube, man braucht 3, um eine Fraktion zu gründen. Und jetzt sitzen die anderen beiden da und konjugieren Verben, wenn sie es können. Und den kenne ich halt und finde ich super spannend.
Glaubst du, der ist aus der Partei ausgetreten? Hat er sich nochmal überlegt?
Ich meine, der wäre ausgetreten.
Weil ich würde mal sagen, jeder, der sich nochmal überlegt und sagt, ja, das war irgendwie nichts für mich, war es also auch irgendwie falsch, würde ich sagen, ja, du kannst gerne wieder in die Mitte der Gesellschaft kommen, du bist willkommen.
Ja, aber das Ding ist doch, ich meine, okay, der ist jetzt zurückgetreten. Ja, und da denke ich mir,
was muss noch alles passieren,
ja, dass man zurücktritt? Ja, also ich meine, okay, ich kann Eurokritik verstehen, ne? So wie das damals angefangen hat, das kann ich, ist auch legitim, aber spätestens dann, wenn da so eine von Storch sagt, auf Menschen schießen und
und jetzt
Kinder auch und dann der Kalbitz und dann der Höcke.
Ja,
das sind so Dinger, wo du sagst, pass auf, es gibt da Schnittmengen, aber das ist mir einfach zu krass.
Ja,
und dafür fand ich, ne, muss ich jetzt sagen, ne, ist es dann halt relativ spät.
Ja.
Also ich habe
Hauptsache.
Aber ist es zu spät?
Ja, definitiv. Ja. Okay. Oder?
Ja, wenn du, ja, es kann schon sein, dass es zu spät.
Wenn du in der Partei bist und du hast einen Höcke.
Ja, wenn man dann erst austritt nach den ganzen Sachen, ja.
Und wenn die eigenen Leute nicht unterscheiden können, ob das Hitler gesagt hat oder der Höcke.
Also ich finde das, ehrlich gesagt.
Warte mal gerade, Stefan. Vielleicht hätte er dann auch gesagt, ich habe mich jetzt jahrelang nicht getraut, aus irgendwelchen Gründen zurückzutreten. Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht.
Also hat ja jeder sein eigenes Ding, ne? Ja. Aber für mich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihm in Kiel ist, was die da so propagieren oder ob die sich da emanzipieren, ganz klar. Aber er hat ja letzten Endes, ist er ja eben genau deswegen halt ausgetreten, weil er sagt, er mag die Richtung nicht, in die sich die Partei entwickelt. Aber das macht sie ja eben nicht seit gestern, ne? Und Ja, aber ja, das stimmt. Ich will gar nicht auch groß über die reden.
Also, ja. ich kenne ja auch so Leute, die sagen, ja, wenn es gibt eine linke Partei, eine linke demokratische Partei im Parlament, wieso darf es da nicht eine rechte Partei geben? Ne? Wo ich dann sage, ja, okay. Aber
gibt es ja auch eigentlich schon, außer AfD, hätte man ja auch sagen können.
Ja, okay, das sage ich noch so, ist ja alles okay, aber weißt du, ich finde halt dann, weißt du, diese, genau was du meinst, diese wahnsinnigen Geschmacklosigkeiten, ja. die finden dann einfach wirklich, die sehe ich halt bei den Linken nicht irgendwie. Ja. Also ich jetzt mal nur wirklich aus dem ganz Lokalen, jetzt gar nicht aus der Presse. Mhm. Ich bin, als hier Wahlen waren, hier die Kommunalwahlen, da waren halt überall die Wahlstände.
Die jetzige oder?
Genau, hier. Da waren halt überall die Wahlstände in der Stadt. Und alle haben ganz normal ihre Flyer verteilt und bei der AfD stand halt irgendwie dieser Kandidat, hatte so ein kleines schwarzes Kind vor sich gestellt, das so ein Plakat hochhielt, wo drauf steht AfD und hat die ganze Zeit gerufen, Welt-AfD, Welt-AfD.
Ein schwarzes Kind?
So ein kleines schwarzes Kind, ja, also das war, ey, das, ich dachte, ich konnte das gar nicht glauben, das war... Ja, der hat quasi so ein kleines Kind instrumentalisiert, um
wo,
da...
Wo hatten der?
Ich habe mich auch gefragt.
So wie bei Madonna.
Ja, irgendwie so. Und die Leute standen davor und haben dann gesagt, sind dann zu dem Kind und meinten so, ey, du musst das nicht machen. Ne? So ja, irgendwie
so ein Kind. Also
ist ja, ganz ja es war einfach so gruselig spooky. Und so geschmacklos. Und weißt du, und das meine ich halt. Sowas siehst du dann halt also, bei der AfD. Also, ne? Also sowas kommt ja nicht bei den Linken oder so. Sowas,
also ich muss sagen, also ich bin jetzt eine schwarze Jung. Und nur weil ich eine schwarze Jung bin, bin ich jetzt nicht automatisch links oder was auch immer. Ich bin weder links noch rechts für mich.
Radikale Mitte.
Ich sage immer radikale Mitte.
Das hat mir auch gut gefallen in deinem
Programm. Ja, radikale Mitte, weil die Vernunft sollte dann irgendwie, klingt jetzt ja natürlich sehr rational alles, aber es gibt Dinge, die machen Sinn, es gibt Dinge, die machen keinen Sinn. Und da, das fehlt mir halt grundsätzlich in der Politik, dass man da halt parteiübergreifend Probleme angeht. Ne? Und es geht ja. Und die wissen das ja auch. Und ich wette, viele sind halt, auch in manchen Dingen denken die vielleicht anders, aber einfach weil die Parteilinie das vorgibt, folgt man halt gewissen Sachen. Weil das Leben ist ja nun mal nicht schwarz und weiß, sondern das Leben ist halt Jazz. Ja. Weißt du? So. Und eigentlich müsste man eben Jazz betreiben, um halt zum guten Ergebnis zu kommen. Und das siehst du ja jetzt in der Corona-Krise. Keiner hat einen Peil, wohin die Reise hingeht und was man machen soll, aber irgendwie gelingt es dann doch, einen Konsens zu finden, weißt du so. Und das finde ich geil und das müssten wir bei allen Dingen so machen. Ja. Und spätestens dann, als es dann so sich beruhigte, dann fing es wieder an. Ne, dann hat man sich wieder besonnen, ah ja, wir sind ja die FDP, ah, wir sind aber die CDU, ja. Wir sind aber die SPD, wir sind aber die Linke, wir dürfen eigentlich das nicht machen und dies und jenes und so. Und das ist halt verkehrt, also eigentlich müsste man das in die Richtung gehen. Und interessant ist ja auch letzten Endes, wer geht in die Politik? Wenn du mal drüber nachdenkst, ne, weil ich habe tatsächlich, ich habe mich tatsächlich in einer Partei angemeldet, bin Mitglied geworden in der Partei und bin wieder ausgetreten. Weil erstmal habe ich mir gedacht, ja, ich kann jetzt nicht immer selber jetzt hier auf der Bühne Sachen sagen, aber das selber dann nicht Teil des politischen Prozesses sein. Ja. Aber letzten Endes bin ich ausgetreten, weil sich dein politischer Eifer dann letzten Endes darin erschöpft bei der Frage, ob der Weihnachtsbaum dann in Lessenich vor die Sparkasse kommt oder daneben. Ne? Ja.
Und da schlagen sich dann die Köpfe ein.
So, und dann habe ich mal drüber nachgedacht, weil du musst ja gucken, wie viele Menschen gehen in die Politik? So, dann über die Art der Menschen, die es machen, kann man sich auch nochmal streiten. Mhm. Ne? Also ich finde es spooky, wenn jemand sich ein Bild von Helmut Kohl übers Bett hängt. Nichts gegen Helmut, aber so ist es nun mal. Ja. Nee, aber wer macht das? So,
Flip Amthor.
So, und dann gehst du da hin und dann sind da meinetwegen in deinem Ortsverband oder wie das heißt, so und so viele Leute, sagen wir mal 100 Leute, einfach mal die Tüte gesprochen. So, das machst du ja neben deinem Job. Ne? Dann ist ja die Frage, was du beruflich machst, das machst du ja neben deinem Job, in deiner Freizeit. So, und dann musst du den Ehrgeiz entwickeln, innerhalb deines Verbands dann irgendwie aufzusteigen. Das sind ja auch nur 3-4 Leute. Ich glaube, letzten Endes sind das ja dann nur so und so viel, eine gewisse Anzahl von Menschen, die dann über eine ganze Nation entscheiden.
Ja.
Die Frage ist erstmal, und dann denke ich mir, krass, das ist schon irgendwie komisch, dass dann nur eine ganz bestimmte Zahl, die ja dann auch einen gewissen Biss haben muss, du musst, ne, um überhaupt dahin zu kommen, dann ist natürlich die Frage, wieso schaffst du das? Das ist nicht sagen, dass du ein schlechter Mensch bist, aber du musst ja schon... Nicht Karriere, aber du musst ja schon, ne, was ja grundsätzlich gut ist, wenn du ein Leiter sein möchtest, ein Führer sein möchtest. ja, das muss man auch mal sagen können, ohne das jetzt direkt. Ne? Und das finde ich schon interessant. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was jetzt die AfD zum Beispiel sagt, mehr Plebiszite.
Mehr was?
Plebiszite, Volksentscheide, dass das so. Und dann dachte ich,
kommt immer gut an.
Grundsätzlich
Populismus kriegt
das ja mal. Nee, aber nee, das ist doch nicht mal Populismus. Ich finde, da muss man ja, das muss ja mal, ja, das muss man ja mal sagen.
Dafür. Nee, ja, aber da ist eigentlich immer jeder dafür.
Die Schweizer machen das ja auch. Ja. So. Die Tatsache, dass es QAnon gibt, ne? QAnon
ist ja ein Begriff, ja, ne? Ja.
Das könnt ihr vielleicht irgendwie reinschneiden, dass man sagt, wer das ist. Halt diese kleine Gruppe, die dann glaubt, dass die Eliten, auch wieder die üblichen Verdächtigen, die Juden, Hollywood-Schauspieler,
die Demokraten,
ne? Finanzelite, Kinder entführt.
So einen satanischen Kinderunterdrückung.
Genau, die foltert und dann irgendein Hormon, das bei dieser Folterung halt entsprechend abgesondert wird. Die trinken das, um dann länger zu leben.
Und die Zentrale ist in so einer Pizzeria in Washington. Ne?
Hat man gedacht.
Ja.
Ne? Und da siehst du mal, wie schnell sich das verfestigen kann. Weil Tatsache war, Pizzagate, soweit ich das weiß, war das irgendwie ein Fake.
Ja.
Von irgendeinen zwei Parteien, keine Ahnung wer, wie was, aber irgendeine Partei hat halt gesagt, dass in dieser Pizzeria Kinder unten im Keller festgehalten werden und die werden halt gefoltert, wie auch immer. Und dann wurde das geteilt in den ganzen Republikaner Kosmos, Kreisen. Ja. Das dann so weit führte, dass irgendeiner sich berufen fühlte, dann loszuziehen mit einer Schnellschusswaffe und die Kinder zu befreien. Und der wurde rechtzeitig noch festgehalten, der ist da rein. Erstmal gab es da keinen Keller.
Ja, ja.
Zumindest nicht unmittelbar da. Ne? Und das ist ja schon beängstigend. So, und dann siehst du ja, wie leicht uns die sozialen Medien in irgendwas reinführen können. Leute differenzieren nicht mehr. Und das ist auch ein Ding in meinem Programm, was ich ausarbeiten möchte, dass wie wichtig Medienkompetenz ist. Dass man Dinge hinterfragt und eben nicht.
Es gibt
alles
aber,
glaubt.
Ja, aber es gibt aber Leute, die sind viel anfälliger für sowas. Ne? Also ich meine jetzt gerade wieder, ich meine, ich will jetzt gar nicht über Trash reden, aber der Wendler zum Beispiel, ist ja wahrscheinlich auch so ein Typ, der
und deswegen sind Plebiszite natürlich dann eben, ich würde grundsätzlich würde ich sagen, ja,
ja,
weil es halt cool ist.
Genau, aber oder? Da entscheidet halt so,
aber so denke ich,
da entscheiden auch Leute, die überhaupt keine Ahnung haben.
Ich finde, durch die ganzen sozialen Medien, Facebook etc. und YouTube, spätestens ab da bin ich erst recht dafür, dass es eben nicht so ist, dass es Plebiszite gibt, weil und da erodiert ja unsere, erodiert uns die Demokratie, das ist vielleicht zu weit, aber es ist dann halt viel leichter möglich, Menschen zu manipulieren. Schaut euch diese Doku an hier, Cambridge Analytica, fand ich sehr, sehr interessant, wie sehr der Brexit dann doch, oder die Wahlen von Donald Trump, dass man halt guckt ganz gezielt, wo sind die Wechselwähler und man hatte halt diese Datensätze und bombardiert die halt vor der Wahl mit grimmigen Mexikanern, Gesichtern und etc.
Dass man die so beeinflussen kann. So.
Aber apropos Facebook und Co. Ich hatte letztens für unsere Zart- und Bitter-Seite auch so eine Werbung geschaltet. Kannst ja für, also habe ich quasi Facebook Geld in den Rachen geworfen. Ja, aber ich wollte es mal ausprobieren.
Ja.
Gab dann irgendwie 35 Gefällt-mir-Angaben. Hat sich richtig
gelohnt. Aber keiner hat kommentiert.
Ich glaube nicht.
Eben, das ist nämlich, deswegen mache ich das auch nicht, weil ich glaube, die sagen dir, dann hast du die und die Zahl und das machen die auch. Weißt du, dann geht halt der Zuckerberg geht hin, dreht an dem Regler.
Ja, ja, keine Ahnung, was dann da passiert. Ja,
genau.
Aber ich habe dann diese Gefällt-mir-Angaben, denen habe ich dann auch eine Direkt-Message geschickt und habe gesagt, ja, vielen Dank dafür, hättest du mal Lust, in unseren Podcast reinzuhören, bla bla bla. Das landet dann natürlich nicht unbedingt direkt im Ordner, ne? weiß man ja. Ich glaube, einer hat darauf geantwortet, aber darauf, wo ich hinaus will, ich bin dann so aus meiner kleinen Facebook-Bubble, die ich sowieso nur wegen hier diesem Talk habe, rausgegangen und habe dann da auch so ein paar andere Profile gesehen und habe dann auch ein Profil gesehen, wo ich mir gedacht habe, ja gut, das schreibe ich jetzt nicht. Also mit so einem Banner, wo dann da auch direkt stand, ich habe ein Foto davon gemacht, zeige ich dir mal, in dem Banner stand irgendwie drin, Heimat ja, Impfen nein.
Ja.
Und direkt so.
Klar, liegt auch ganz nah beisammen.
Ja, genau. Was hat das mit dem anderen zu tun?
Man geht irgendwo hin und fragt, hey, woher kommst du? Und dann direkt bist du geimpft.
Und hat dann ein großes Bild von Xavier Naidu, Andreas Gabalier und die dritte Person kenne ich nicht, wer das da sein soll. Habe ich gerade vielleicht irgendwie so ein.
Kenne ich nicht.
FPÖ oder sonst was oder ein anderer volkstümlicher Sänger.
Den wird er jetzt austauschen, den Wendler darauf machen.
Vielleicht, ja, aber ich bin jetzt auf das Profil nicht, ich habe ihn natürlich nicht geschrieben, aber ich habe gedacht, jetzt habe ich 30 gefällt mir Angaben und guck bei 10 Leuten drauf und finde dann einen mit irgendeiner komischen Fahne, die wenn ihr jetzt nicht gesehen habt, und der zweite mit sowas.
Du musst natürlich wissen, dass leider die anderen Parteien, was Facebook angeht,
sehr aktiv und null organisiert aktiv
sind. Und
also die anderen Parteien.
Genau, und die AfD natürlich halt einfach so viele, das ist AfD aber unter anderem, die kommen ja auch in Cambridge Analytica auch vor, wo diese Whistleblowerin sagt, dass die auch Anfragen bekommen hat, auch German AfD. Der hätten sie aber irgendwie nicht angenommen, wie auch immer. Und die sind da sehr, sehr stark aktiv und die ganzen Bots und sonst was. Ja. Also im Grunde frage ich mich überhaupt, warum wir da so ein großes Aufheben drum machen. Warum wir uns da überhaupt. Es ist wie der Klassenclown, der immer dazwischen funkt, weißt du, irgendwann ignorierst du den, dann wird er irgendwann lauter und fertig aus, weißt du? Und wir haben einfach. Ich meine, das ist ja die Chance. Wenn das Internet nicht gewesen wäre, wenn Facebook nicht gewesen wäre, sage ich dir, hätten die nicht so viel Erfolg gehabt. Dann wären die
aber ich glaube, so erfolgreich sind die gar nicht.
In wie vielen Landtagen sind die drin?
Landtagen.
Achso, du meinst die AfD jetzt?
Ja, ja.
Ich meinte, du redest über die Verschwörungstheorie.
Nee. Die heißen ja Verschwörungsmystiker. Man sagt ja nicht Verschwörungstheoretiker, weil Theorien gibt es ja in der Wissenschaft.
Achso.
Damit tritt man die Wissenschaftler mit Füßen, wenn man deswegen sagt,
okay.
Oder Verschwörungsgläubige. Oder
wozu so übrigens auch gehört.
Wobei gläubig, dann würdest du halt den Glauben an Gott irgendwie.
Ja, wobei es gibt ja auch Leute, die sagen, Religion ist ja eigentlich auch fast eine Verschwörungstheorie. Also gut, kann man drüber streiten. Ja. Ist jetzt auch ein völlig anderes Thema, aber nochmal ganz kurz, die Tunnel, die in Beirut gesprengt, sag ich selber schon. In Beirut ist ja was explodiert, ne?
Diese.
So ein.
Was, Beirut?
Ich glaube, es war ein Schiff im Hafen.
Vor
einem Monat.
Vor einem Monat, da ist da so eine riesen Explosion.
Genau, das war kein Schiff, das war Lager.
Das war so ein Lager mit
das war ja auch spooky.
Keine Ahnung, mit was war das? Irgendwie so Dünger oder so. Da lag irgendwie schon seit Jahren irgend so ein Dünger oder sowas.
Ganz, ganz fieses Zeug, ne?
Und
die Explosion, dieser echt krass
ist super heftig und das hat Beirut, es war auch alles ganz schlimm für Beirut und das hat auch gesellschaftlich schon Konsequenzen. Aber diese Verschwörungstheoretiker behaupten ja, dass Donald Trump da unten einen Tunnel gesprengt hätte, wo diese Kinder gefangen halten.
Ja, genau. Und dann haben die dann irgendwie so eine Fake-Geschichte erfunden.
Ja, klar. Also das ist auch mal geil. Und das Krasse ist, wenn du dich mit den Leuten mal so ein bisschen in Kontakt gerätst sagst, ja, wie kommt ihr darauf, so alles Quatsch. Dann werfen die dir immer so einen Link hin.
Ja.
Und eben. Informationen über irgendwas haben, ist auch so eine Hohlschuld. Die erwarten dann, ja, guck doch mal hier und dann
da steht's doch genau.
Fängst du an, dich damit zu beschäftigen und kommst immer tiefer in diesen Karnickel, immer in die tiefsten Tiefen dieses Karnickelbauer. Und irgendwann hast du diesen ganzen Kram
Rabbit
in deiner
Hole. Jetzt weiß ich auch, was damit gemeint ist. Habe ich jetzt in letzter Zeit immer so oft gehört.
Echt?
Ich habe die Analogie nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich das.
Okay,
danke für den Hinweis.
Bitteschön. Auf jeden Fall fängst du dann an, dich da immer tiefer rein zu arbeiten. Weißt du, die geben dir dann immer so Links und guckst erst dann an und beschäftigst dich dann auch immer mehr mit dem Thema und wirst also in diesen Strudel reingesogen und da muss man echt aufpassen, dass du dann nicht irgendwann sagst, so, boah, Alter, ich glaube das hier alles.
Das Krasse ist natürlich.
Ich habe mich jetzt so lange damit beschäftigt, diese ganze Zeit will ich jetzt nicht umsonst, ich muss das jetzt glauben.
Ja gut, das ist auch so ein menschliches Ding, ne? Dass, wie gesagt, wir sind keine rationalen Wesen, sondern wir haben eine selektive Wahrnehmung. Ne? Wenn du halt du suchst ja letzten Endes dann nach Dingen, die du unterschwellig ja eh glaubst. So. Und dann guckst du halt und du glaubst eher Dinge, die dein dumpfes Gefühl dir im Bauch sagt, als etwas, was du überhaupt nicht vorstellen kannst oder was dir eigentlich widerstrebt. Ne? Wenn du zum Beispiel sagst, boah, ich finde alle Flüchtlinge sind scheiße so, ne? Dann wird es sehr unwahrscheinlich sein, dass du ein Video guckst, das eben das Gegenteil beweist, dass du das annimmst.
Das ist diese Bubble.
Du wirst eher, auch unabhängig von der Bubble, du bist eher geneigt, das zu glauben, was du ohnehin schon irgendwo meinst zu glauben oder was deinen entsprechenden Lebenseinstellungen entspricht. Ne?
Ja. Ach, stimmt. Gilt aber wirklich für, Dinge, gilt was, aber für alle Sachen, muss man ganz ehrlich sagen.
Was ich echt gelernt habe, muss ich wirklich sagen, ganz klar, was ich dieses Jahr wirklich gelernt habe, ist, Albert Einstein wird ja vieles nachgesagt, ne? Was sagt er?
Die Unendlichkeit des Universums und
die Unendlichkeit des Universums.
Er hat gesagt, ich bin mir genau, sicher,
nichts
dass...
Ist, nichts ist so unendlich wie die...
Menschliche Dummheit.
Menschliche Dummheit und das Universum. Und bei dem Universum sei er sich nicht sicher.
Ja, genau.
So, ja, genau. Ja. Und das ist meine große Erkenntnis gewesen. Seit, wirklich, weil die, seit diesem... Weißt du, man hat so das Gefühl, okay, man es gibt Dinge, die sind halt irgendwie spooky, man kann ja auch mal, ne, aber grundsätzlich hat man ja so einen Menschenverstand, so, ne, und das, dann bin ich einfach von ausgegangen, dass das eigentlich relativ viele Leute haben, auch in meinem Umfeld etc. Und dann liest du das mit Quanon und du wunderst dich, wie viele Menschen das tatsächlich glauben. Und meine,
ja, das
meine
verstehe Messlatte ich einfach auch
der
nicht.
Dummheit, also nicht Dummheit, aber ja, ich nenne es mal Dummheit. Also ja.
Da finde ich ja noch wahrscheinlicher die Sache mit diesen Twin Towers, oder?
Also, oder? Dass Menschen das glauben und tatsächlich auch bereit sind, dann loszuziehen und Aktion. Und was Corona-Leugner und wie auch immer angeht, ne, viele Leute glauben ja, sagen, es sind ja keine Corona-Leugner, sondern bestimmte Sachen glauben die nicht oder die glauben nicht, dass die ganzen Maßnahmen alle, das sei dahingestellt. Aber ich bin echt fasziniert, wie stark das bei Menschen in meinem Umfeld auch verfängt. Ne?
Ja.
Und,
naja, ich kenne auch Leute, die das.
Zum Glück nutze ich Facebook tatsächlich und Instagram nur für mein professionelles Profil. Und mein privates so gut wie gar nicht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich irgendwas gepostet habe, November letzten Jahres, glaube ich, oder so. Ja. Ne? Und da kriege ich manchmal wirklich große Augen und wundere mich, was dann Leute so posten und dann Links schicken und dann guckst du später nochmal drauf, dann wurde das halt auch rausgenommen. Also du kannst nicht mehr draufklicken.
Ja, das habe ich auch
weil,
schon gesehen. Ja.
Nicht, weil die es rausgenommen haben, sondern weil die Plattform es selber rausgenommen hat. Und dann denke ich mir, stellt sich bei denen dann nicht irgendwie mal so ein Lerneffekt ein? Mhm. Und das ist, dass man sagt, hey, Moment, ich habe das ja geglaubt, aber es stimmt anscheinend nicht. Mhm. Und jetzt habe ich 10 Dinger hochgeladen und 8 davon wurden irgendwie als kritisch markiert. Wie sehr muss ich mein Gewissen evakuieren oder mein Hirn ummodeln, um das vor mir recht zu rechtfertigen? Ich meine, man gibt auch selber ungern zu, dass man sich geirrt hat. Ne?
Mich nervt doch einfach so, es ist nicht alles falsch, nein, was in den Anführungszeichen gleichgeschalteten Mainstream-Medien erzählt
so,
wird.
So, man muss kritisch sein, das ist das Ding, aber...
Ja, also einfach kritisch finde ich okay, ja, aber einfach pauschal, ich kenne auch echt mittlerweile Leute, die, wenn du da irgendeine Information bringst, die einfach mal aus den Hauptmedien ist oder sowas, wird direkt, nee,
ja, die kommen vor allen Dingen, vor allem kannst du natürlich irgendwelchen Medien aus dem Internet natürlich viel eher glauben.
Also ja, dubiosen.
Irgendwas zusammengeschrieben.
Ja, meistens so ein Typ, der irgendwie auf so einer Couch sitzt und im Hintergrund noch irgendwie so ein altes Filmplakat und erzählt dann irgendwie die echt, das ist die Wahrheit.
Ja, von dann steht erzählt unter Russian TV. Du sagst ja klar, sicher. Ne?
Ja, Russian TV ist ja der super objektive Sender, der ja nicht inländisch, ne, aber objektiv, also wenn die über das Ausland berichten, da erfahren wir dann die wirkliche Wahrheit.
So kleiner Themenwechsel. Ja. Du, Dave, hast du eigentlich mal
Herbert... Können wir mal ganz kurz eine Pause machen? Weil ich muss was essen.
Ich muss auf Toilette.
Ja. Gut, dann machen ein Spieler.
Hast du nicht einen Song
darf
mit?
Ich
hast
den, einen darf ich eine Lulu machen?
Ja, darfst du.
Du hast einen Song mitgebracht, Dave. Echt? Ja klar, wir spielen jetzt hier ein Lied von dir. Irgendwas.
Also ich darf mir wünschen, was ich will?
Ja.
Okay.
Außer es gibt ein Verbot.
Ja.
Kein Metal-Song.
Nee, das ist...
Weil das ist... Muss ich,
von da Rammstein hätte ich Du hast genommen.
Okay.
Bitte?
Mein Teil?
Nee, das ist mir zu pervers.
Mein Teil?
Nee, okay. Also ich würde von...
Mein Teil ist ja, da singen die ja über den Typen von Rotenburg, ne?
Ja, genau.
Ja, ja.
Der Kannibale.
Der da seinen Kumpel
war. Da hatte ich irgendwie tatsächlich ich glaube fürs dritte oder vierte Programm meine Vorpremiere.
Ja.
Und dann stand ich da irgendwo oben auf dem Berg und es sah wirklich schön aus. Dann dachte ich, krass, alle Leute verbinden damit jetzt nur den Kannibalen. Ich würde mir tatsächlich, einfach weil so ein positives Lied ist, auch wenn es cheesy ist, von Coldplay Viva La Vida wünschen.
Okay.
Mein Traum ist, dass ich irgendwann mal beim Coldplay-Konzert auf die Bühne gerufen werde von Chris Martin und dann diese Glocke spielen darf. Im Refrain.
Ah ja. Ne? Aber du denkst, das ist voll einfach, das ist mega schwer. Da genau
Glocke spielen?
Ich glaube schon.
Ich spiele ja Triangel.
Ach so, wirklich. Okay, du bist ja Musiker, okay.
Nee, hab ich über drei Ecken.
Ganz kurz noch, warst du mal auf einem Coldplay-Konzert?
Ja, klar.
Ja, Hammer, oder?
Ich habe mit Chris Martin den hier gemacht.
Nein.
Jetzt pass auf, Hammer.
Hast du dir die Hände gewaschen?
Wir waren beim Konzert, ich glaube Köln Arena, keine Ahnung. Und dann kam eine Ballade und die sind von der Bühne irgendwie, auf einmal standen die ganz woanders.
Ja.
Und dann mussten die zurück. Und jetzt waren wir da, zwei Pärchen, und die kommen da lang und wir haben die Hände ausgestreckt, ne, dass sie sich abklatschen.
Ja.
Und Chris Martin, Chris Martin sieht mich, macht Ghetto Frost. Wie geil ist das?
Warum?
Warum, Digga?
Warum? Kannst du mir das mal sagen?
Ich hab ihm auch geschrieben, ey, du Affe, ey.
Ey, Alter, das ist rassistisch.
Volle Möhre.
Ey, der Beweis.
Ich hab alle MP3s verbrannt.
Chris Martin ist Rassist, auf jeden Fall.
Aber komm, spiel das Lied, der singt was.
Hart und bitter. Das harte Brett für richtige Mutterficker.
So, wir sind zurück aus der Pause. Dave ist noch da.
Ja.
Du bist aber auf dem Sprung.
Ich bin auf dem Sprung. Ich habe noch schnell das Croissant, was war das nochmal?
Das war ein Schokocroissant.
Ein Schokocroissant gegessen, war lecker.
Ja, habe ich dir auch gerne mitgebracht, dir natürlich auch, Stefan.
Wir haben im Rheinland sagen, Schokocroissant.
Croissantsche.
Croissantsche. Nee, war lecker, du.
Wir haben uns ganz schön verquatscht. Wir hatten auch noch ein paar Themen gehabt, aber das Business ruft, du bist ja ein Business-Typ.
Richtig.
Und deswegen wollen wir das Ganze jetzt hier verkürzen. Wir haben aber noch ein Gewinnspiel für unsere Hörer, das haben wir groß angekündigt, weil wir sind ja in der Jubiläumsfolge.
Wie war die Frage?
Es gab keine Frage, man sollte einfach unter unserem Twitter-Post seine Lieblingsfolge von Zart und Bitter pinnen.
Ja.
Und wenn man das tut, ist man im Lostopf dabei und wir haben 6 Preise.
Ich kann euch schon mal sagen, was meine ist.
Die jetzige?
Nee, das sowieso. Nee, aber
hast du mal reingehört?
Ja, der Stefan hatte mir halt gesagt, was ihr so macht.
Ja.
Dann hatte ich irgendwie einen Auftritt, bin rumgefahren, hatte Langeweile. Und dann dachte ich, ach, hör mal rein. Und das war diese Folge, ich habe so gelacht, während ich gefahren bin. Eigentlich war es so eine krasse, also gelacht, weil es so eine abgefahrene Story ist mit dem Pornodarsteller. Ja, nicht andersrum. Der mit dem Chinesen? Japaner?
Ach, du meinst diesen kannibalischen...
Genau, der irgendwie unbedingt mal...
war das Menschenfleisch. Eine Crime-Story?
Genau,
das
war eine Crime-Story.
Ah. Der mal Menschen fressen wollte. Und
hat.
Und
hat
dann hat er wohl...
Leute gefressen.
Das fand ich cool. Der wollte es erstmal testen und ist dann irgendwo eingestiegen und hat einer Frau in den Hintern gebissen. Und die war aber stark genug und hat den irgendwie vermöbelt und dann ist der abgehauen.
Ja, das war so ein kleiner, schmächtiger Typ.
So,
ja.
Und beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Also hat er die erschossen, ne?
Ja, weiß ich, ja, doch, ja, genau. Und dann hat er die so irgendwie gefiletiert in den Kühlschrank.
Das war in Frankreich.
Und nee, das war dieser Japaner.
Ja, aber er war in Frankreich.
Und genau, und weil der irgendwie nicht verurteilt werden konnte, weil der irgendwie da in Frankreich...
Nee, der wurde verurteilt oder
ist dann aber
wurde abgeschoben worden.
Genau.
Und irgendwie die... Was, Japaner oder Chinese?
Also ich kenn's. Japaner.
Japan. Und das japanische Gericht hat dann irgendwas aufgehoben, weil. Ne?
Genau, und dann war der nämlich.
Und daraufhin
frei,
ist der Talkshow-Gast geworden und dann Pornodarsteller.
Pornodarsteller. Und dann hat er immer so Pornos gedreht, wo der da so als Menschenfresser rein.
Und das fand, dann dachte ich mir, ey, das ist ja echt krass.
Und das ist schräg, ne?
Und das ist eine abgefahrene Geschichte.
Okay, jetzt kommen schnell die Preise, weil wir müssen nochmal.
Ja.
Ich habe danach nochmal 2 Fragen an Dave.
Okay. Also, wir haben ein Gewinnspiel gestartet und es haben 12 Leute mitgemacht insgesamt.
Na super.
Also es gibt eine 50-prozentige Chance, einen Preis zu gewinnen. Und wenn du dich mal kurz versichern würdest, dass hier auch überall unterschiedliche Namen draufstehen, dass wir das hier nicht irgendwie manipuliert haben oder so.
Stefan Kern, hä?
Nur, da steht nur Stefan drauf.
So, geile Namen auf jeden Fall.
Ja, das sind die Twitter-Namen. Also überall stehen unterschiedliche Namen
drauf.
Jetzt kommen die hier alle rein ins Töpfchen.
Okay, was steht hier? Kürbiskatze?
Ja, sag das doch nicht.
Ach so, Entschuldigung.
Jetzt hast du schon was.
Schneiden wir raus.
So, und jetzt kommen wir zum Preis Nummer 6. Das ist
Moment,
eine...
Das heißt, ich muss das jetzt erstmal wieder bei einer Tombola.
Ja.
Quasi eine Motombola. Ey, guck mal, hab ich den Boden gefallen.
Den kannst du haben, den
so,
Gag.
So, Moment, Motombola
mach ich
es Audition. Herzlich willkommen zu der Motombola bei Zart und Bitter. Okay, Freunde, jetzt... Sie ist der Sieger oder die Sieger, obwohl ich nur was sage.
Ja, jetzt kommen wir zum Preis Nummer 6.
Freelancer, Mann, ich habe keine Zeit.
Das ist eine Kosmetiktasche.
Eine Kosmetiktasche?
Ja, wer
so.
Kriegt das?
Okay, egal wie du aussiehst, du kriegst jetzt eine Kosmetiktasche und dann kannst du dich nochmal schön lackieren. Gewinner ist... Ja, ey, sag mal, was ist das? Da kann man nur lesen. Kizza 72.
Zeig mal.
Da, guck mal.
Ja, genial. Stark.
Gratuliere.
Kizza 72 gewinnt unsere Sebamee-Tasche. Jetzt kommen wir zur Snackbox von Manna oder Wanna. Ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird.
Was sind das für Preise? Hast du die irgendwie...
Was ist das? Manna, das ist doch das aus der Bibel.
Nee, Wanna.
Wanna.
Dieses, okay. Nee, Manna heißt das. Okay. Dieses österreichische Gebäck.
Genau, in der Bibel heißt
Gebäck.
Ja auch Manna.
Ja.
Gewinnerin ist die Kürbiskatze.
Mhm. Yeah! Alles klar. Ja, super.
Wie viele Gewinner gibt
es denn? Es gibt insgesamt 6.
Jetzt müssen wir schnell machen.
Jetzt kommen wir zum Zart und Bitter Notizbuch.
Okay, für, ich glaube, das heißt Punktlandung.
Punktlandung, alles klar. Jetzt
noch einmal durchmischen, nochmal nicht, dass es heißt, ich hätte hier persönliche Präferenzen.
Jetzt gibt es Stefans Leselampe. Stefan hat auch einen Preis.
Ja, die ist cool. Kann ich nur weiter
reingeworfen. Für?
Elvira Davis. Ist ja meine Nichte. Nein, Quatsch. Hummelfee.
Mhm, die Leselampe für Hummelfee. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt.
Ja, komm, die kriegt auch einen Tusch.
Ach so, ja, klar.
Sag mal.
Hä? Warte mal. Stopp. Jetzt.
Der kennt sich noch nicht so gut aus hier mit den Knöpfen.
Ja, was gibt's jetzt? Neu.
Den Zen-Garten aus der Folge Zen und Sennlichkeit.
Das passt. Der nennt sich nämlich Jay-Z mit Z-I.
Zen-Garten für Jay-Z.
Perfekt.
So, daheim der Hauptgewinn, das ist der letzte Preis, der Hauptgewinn jetzt. Ist der Zart und Bitter Kapuzenpullover.
So, ich freue mich darüber, Ihnen jetzt den letzten Gewinner mitzuteilen. Und mit großer Freude verkünde ich folgenden Namen. Kohlrausch-Theresa.
Geil.
Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Hört sich gut an. Ja. Perfekt. Alle Preise verteilt. Sensationell. Micha, ich finde es geil, so, dass du
so... Dann schnell.
Ja. Ja. Ja, vielen Dank.
Micha, eine letzte Frage noch.
Ja.
Weil Micha und ich, wir fetzen uns mal so ein bisschen, weil er will immer Metal irgendwie, auch ja. über Metal reden und über Metal, und er ist Metal-Fan. Wie findest du ja. Metal?
Metal finde ich ganz interessant. Ich habe, wie heißt diese Gruppe?
Weil ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist das alles...
Five Finger
Death Micha. Punch.
Wie?
Death Punch.
Genau, Five Finger Death Punch.
Ja.
Hatten wir vor ein paar Folgen mal drüber gesprochen.
Habe ich da irgendwas zu gesagt? Also
die haben eine interessante Energie und das finde ich mal so beim, früher als ich so Sport gemacht habe, habe ich das mal gehört, ne?
Ja.
Weil das ist irgendwie ganz praktisch, wenn du irgendwie so ein, irgendwie da, was heißt ich, 180 Kilo Bankdrücken machst, was ich ja jedes Mal mache. Und du bist ja. so beim letzten Satz und du hast keine Energie mehr und einer singt.
Dann holst du alles aus dir raus. Ne?
Dann denkst du, okay, jetzt kriege ich es noch raus.
Ja, aber du würdest das jetzt nicht so locker flockig mal.
Also ich finde die Energie ganz cool. Manchmal ist das irgendwie ganz schön. Also okay. ich bin da irgendwo dazwischen. Dass, also ich fand zum Beispiel, du hast von Rammstein, fand ich ganz, ganz.
Aber das ist ja kein Heavy Metal, ne? Das ist ja Softpop.
Ja?
Oder Micha?
Naja.
Ja, weiß ich nicht.
Softpop.
Ja, ich glaube, der Michael ist gerade ein bisschen böse, weil er
das Gefühl hat,
wir
haben das hier nur gerade aufgeschrieben.
Ich fand zum Beispiel Extreme ziemlich geil. Die haben
Extreme?
Ja, die haben dieses More Than Words geschrieben. Kennst du das?
Nee.
Ja.
More Than Words is all you have to do
das
to make
na. Ja, das kenn ich doch. Ja.
Love you. Da kennt das, weil er hat das schon weggeschaltet.
Aber ich dachte, es geht so, um Metal gerade.
Ja, pass auf. Und die haben mega brutalen Heavy Metal gemacht. So Konzeptalben und sowas. Und okay. Die waren auch so ein One-Hit-Wonder. Danach haben sie auch nichts mehr gemacht. Es war irgendwie ein Unfall. Die wollten sich bestimmt eine Cola holen und dann haben sie das Ding aufgenommen auf einmal. Oh, so. Aber die haben echt ziemlich geilen Heavy Metal gemacht und das habe ich gern gehört, was vielleicht so konzeptmäßig war. Die Stücke waren so 6 Minuten lang und das habe ich mal so gehört, aber ansonsten.
Aber das ist wahrscheinlich für dich kein Heavy Metal, ne?
Ich kenne es jetzt gerade nicht.
Sehr schnell teilweise.
Ich glaube, der
so hochgesungen und so. Ne?
Ja, mich jetzt auch irgendwie noch bei seinem Gewinnspiel.
Ja. Ich war ja mal im Rockpalast noch. Kennst du den Rockpalast?
Ja, in Rolands Eck.
In Rolands Eck. Ja. Und da standst du und dann denkst du, das ist eine Frau und ne, lange blonde Haare, dreht sich um, ist das so ein Typ mit einem Pelz im Gesicht. Hallo, ich bin der Jochen.
aber von hinten tolle Beine und hübscher Popo.
Ja.
Ganz sentimentale Typen sind das hier.
Wie ja,
die sind immer so, aber die sind ganz sentimental. Ja. Okay, alles klar. Ja, Dave, es war ein
vielen
Traum.
Dank,
es
vielen
war
Dank
ein Traum.
Für deinen
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, wirklich.
Ja, ich bin jetzt mit Erkenntnis rausgegangen und ich habe viel gelernt. Und
eine Sache hast du gelernt, ne? Rabbit Hole. Oder?
Rabbit Hole.
Ja.
Also ich habe den Begriff, ich habe es mir gedacht, aber jetzt, als du es gesagt hast, hat sich das mir nochmal von einer ganz anderen Seite eröffnet und ich gehe hier raus. Mit viel, viel Liebe und so. Und ich danke euch, dass ich hier sein durfte.
Dave, es war ein Traum. Und ich hoffe, wir geben dir ganz viel Liebe mit.
Ich komme gern wieder.
Bleib gesund, bleib positiv.
Ruft mal wieder an, wenn ihr keine Zeit habt.
Auf jeden Fall.
Viel Glück für deine Tour, die jetzt weitergeht.
Hörst du den Sound im Hintergrund? Das ist der Rausschmeißer. Wobei du eigentlich uns rausschmeißt, weil du gehen musst. Müssen wir mal so sagen. Ne? Okay. Dave.
Schön,
ne?
Ja, mir gefällt es. Pass auf. Ich hab Likörchen in meinem Öhrchen, ne? Ich höre bald mit dem Saufen auf, ich schwank aber noch. Tschüss, also Freunde, Zart und Bitter ist die ganze Sendung, die ihr überhaupt hören könnt im ganzen Internet. Yeah. Und ja, ich würde sagen, ich verziehe mich jetzt, ich mache einen Pfeil, ich bin jetzt raus. Ich sag arrivederci, panikmäßig, und tschüss.
Zart und Bitter.
Zart und Bitter.
Zart und Bitter.